When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für alle, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und auch jeden Tag mit den Playoff-Games der Nacht beschäftigen wollen. Siebte Nacht in Folge, nach der wir hier morgens vorm Mic sitzen. Gerade ist das letzte Spiel der Nacht vorbei und auch die Saison der Phoenix Suns ist vorbei. Noch nicht offiziell, aber sie liegen 3-0 hinten. Genauso wie die LA Lakers gegen die Nuggets. Und hey, noch kein Team ist von einem 0-3 Rückstand zurückgekehrt. Wir analysieren alle drei Spiele der Nacht. Davor haben die Dallas Mavericks die Führung in der Serie gegen die LA Clippers errungen. Sie führen jetzt 2-1. Das Spiel war etwas spannender, aber am Ende dann auch deutlich. Clippers haben 90-101 verloren in Dallas. Die Wolves haben 126-109 gewonnen in Phoenix. Und dann kommen wir zum Kracher der Nacht. Die Indiana Pacers haben nach Verlängerung 121-118 gegen die Milwaukee Bucks zu Hause gewonnen. Giannis immer noch nicht mit von der Partie. Vintage Chris Middleton Game mit 42-10-5 und zwei unglaublichen Klatsch-Dreiern. Aber am Ende konnten sie nicht closen. Damian Lillard hat sich auch irgendwie in diesem Spiel verletzt, war nicht er selbst. Tyrese Halliburton mit Triple-Double 18-10-16, aber ist offensichtlich auch nicht er selbst. Egal, die Pacers führen jetzt 2-1 in der Serie. Um über das Spiel zu sprechen, habe ich später den Jonathan Hamacher noch am Start, Bucks-Experte und diese Woche schon zum zweiten Mal hier bei Jeden Tag NBA zu Gast. Und über das Clippers-Game zu sprechen gegen die Mavericks habe ich den Luca Elfering dabei, seines Zeichens unser Clippers-Experte hier bei Jeden Tag NBA. Und wie er gerade schon gesagt hat, ist es wohl ein schlechtes Omen, wenn er hier im Pod zu Gast ist, denn die Clippers verlieren wohl jedes Mal und oft verletzt sich auch noch ein Clippers-Spieler. Ist heute zum Glück nicht passiert, aber Kawhi sah leider nicht so fit aus. Er hat nach dem Spiel auch gesagt, er hatte die Hoffnung, oder die Clippers, der Medical Staff, die hatten die Hoffnung, dass das Knie sich anders anfühlen würde nach Spiel 1, als es das letztlich tat. Jetzt hat er heute eine Minutenrestriktion gehabt und ja, war einfach nicht annähernd derselbe. Und Phoenix hat wieder genauso schlecht gespielt wie in den ersten beiden Spielen schon. Um es zusammenzufassen, da hat man jetzt heute nichts Weltbewegendes, Bahnbrechendes gesehen, was die Serie hier auf einmal dreht, nur weil sie zu Hause spielen. Aber das können wir nachher kurz machen, gesandwiched zwischen den beiden Segmenten mit den jeweiligen Gästen. Ist ein bisschen schade jetzt, dass jeweils unser Lieblingsteam verloren hat von allen drei, die hier dabei sind, aber es ist im Basketball, so ist im Sport, es kann nur einer gewinnen und gleichzeitig gibt es immer einen Verlierer und zum Glück hängt mein Seelen halt auch nicht von den sportlichen Erfolgen meines Lieblingsbasketballteams ab, denn sonst würde es düster aussehen. Denn die Phoenix Suns haben noch nie eine Championship gewonnen. Das heißt, früher oder später sind die immer ausgeschieden, seit ich Suns-Fan bin, was jetzt auch schon so an die 20 Jahre der Fall ist. Bevor wir gleich einsteigen, gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Das ist mal wieder Holy und Holy hat Geburtstag. Holy feiert schon den dritten Geburtstag oder auch Birthday, wie sie es nennen. Und die machen euch ein paar Geschenke. Neuer Flavor, fetter Rabatt auf das Starter-Set Deluxe, das ich immer noch sehr empfehlen kann. Und auch streng limitierte Holy Collectors Boxen. Ihr bekommt insgesamt 50% Rabatt auf das Starter-Set Deluxe mit meinem Code, der da lautet NBA. Einfach NBA. Oder ihr geht einfach über den Link in der Beschreibung dieses Podcasts. Der neue Flavor ist der Energy Eel und wenn ihr nicht wisst, was Holy überhaupt ist, die bieten unter anderem Energy Drinks an, allerdings nicht so in Dosen abgefüllt und ein bisschen teuer und ein bisschen eklig und ein bisschen anstrengend in der Wirkung. So würde ich es beschreiben, meine Erfahrung mit Energy Drinks in der Vergangenheit, bevor ich Holy Energy kennengelernt habe. Holy Energy nutzt nur natürliche Aromen, kein Taurin und den ganzen ungesunden Scheiß. Und was ich cool finde, man kann es selber dosieren, denn es ist so ein Pulver. Und ihr mischt es dann einfach an mit Wasser. Ihr packt da so viel rein oder so wenig rein, wie ihr mögt, wie für euch der Geschmack passt. hast oder auch die Wirkung, passt auf, dass ihr nicht zu viel reinpackt, vor allem wenn ihr sonst nicht so viel koffeinhaltige Getränke trinkt, wie sonst geht's euch wie Luca hier im Kurs von jeden Tag NBA, der war dann irgendwie die halbe Nacht noch wach und hat noch Haushaltssachen erledigt und sowas, weil er auf einmal irgendwie voll energetisiert war. Also Holy ist die gesündere Alternative zu den Energy Drinks und vor allem auch die günstigere. Kauft ihr so eine Dose mit 50 Portionen und beim Energy Eel, das ist mit Guarana Geschmack, also es gibt hier verschiedenste Geschmacksrichtungen und der Guarana Geschmack, das ist der in Anführungsstrichen echte Energy Drink Geschmack, falls ihr das bei Holy Energy bisher vermisst habt. Die haben ja sonst eher so fruchtige Flavors. Ich mag vor allem die Geschmacksrichtungen, die so Richtung Zitrus gehen, Zitronik, Limettik, sowas. Und ihr bekommt 50 Portionen raus aus so einer Box, der Energy Eel, der kostet 39,99, also könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel günstiger das ist als ein herkömmlicher Energy Drink. Im Starter Set Deluxe, da könnt ihr euch mal durchprobieren, wenn ihr euch nicht direkt für eine Geschmacksrichtung und 50 Portionen auf einmal entscheiden wollt oder könnt, weil ihr nicht wisst, ob euch das schmeckt, dann holt euch das Starter Set Deluxe. Im Starter Set Deluxe habt ihr jeweils eine 14er Probierbox Holy Energy, also 14 Flavors der Energy Drinks und 14 Probierpäckchen Holy Iced Tea, das bieten die auch an, Iced Tea ohne Zucker, falls ihr darauf steht, und ein 15er Probierpaket Holy Hydration. Das kann ich vor allem während oder nach dem Sport empfehlen, nutze ich auch regelmäßig. Außerdem bekommt ihr einen schicken Shaker von Holy dazu, dann seid ihr da auch gleich startklar. Ihr braucht nur noch Wasser und dann könnt ihr eure Päckchen da reinleeren und mal gucken, was euch am besten schmeckt. Und dieses Starter Set Deluxe, das gibt's jetzt nochmal mit extra 10 Euro Rabatt. Die 10%, die ihr mit dem Code jeden Tag NBA jederzeit bekommt, so oft ihr wollt, die gelten on top. Ihr bekommt auch einmalig mit meinem Code NBA5, also NBA und dann direkt die Ziffer 5 dahinter, 5 Euro Rabatt, aber wenn ihr es einmal genutzt habt, dann geht das nie wieder. NBA mit 10% Rabatt gelten für immer und jetzt halt zum Geburtstag von Holy, wie gesagt, nochmal 10 Euro on top. Das heißt insgesamt 50% reduziert, wenn ihr den Code NBA eingibt oder über den Link in der Beschreibung geht. Checkt das sehr gerne mal aus. Außerdem gibt es noch die Collectors Editions Boxen für Fans von Holy jetzt zum dritten Geburtstag. Das ist eine streng limitierte Sammelbox mit 3 verschiedenen Varianten. Raptor in Gold, Cobra in Silber und Tiger in Bronze. Das sind natürlich verschiedene Geschmacksrichtungen und wer da Fan von ist, hat da vielleicht Bock drauf. Also zuschlagen bei Holy, ich kann es sehr empfehlen. Habe ich auch hier gerade mit dabei. Und heute, bevor ich angefangen habe, Pacers Bucks zu kommentieren, erstmal eins reingeleert, damit ich klarkomme. Wird wahrscheinlich auch nicht das letzte gewesen sein, denn das ist jetzt schon 10 Stunden her und es wirkt. Das kann ich euch versprechen. Und jetzt geht's weiter. So, es geht los mit Luca Elfering zu Clippers, Mavs. Luca, wie geht's dir nach der Niederlage deiner Clippers gerade in Spiel 3?
Ja, erstmal moin moin oder besser noch guten Morgen.
Ja, morgen.
Ja, wie soll es einem schon gehen nach einer deutlichen Niederlage, wo der beste Spieler so aussieht, als ob er das erste Mal einen Basketball erstmal wieder in die Hand nimmt. Also die Stimmung dementsprechend ist relativ negativ auf die ganze Serie dann gesehen. Ja, muss man schon so sagen, denke ich.
Ja, noch ist nicht alle Tage Abend, denn sie haben ja zum Glück, muss man im Nachhinein jetzt sagen, ohne Kawhi Spiel 1 gewonnen. Wobei das natürlich nicht nur Glück war, das ist klar, das war eine dominante Performance. Die Mavs schienen ja nicht ganz vorbereitet zu sein auf diese Serie. Und ab Spiel 2 sieht das jetzt aber anders aus. Wie gesagt, Kawhi sah in Spiel 2 eigentlich fitter aus, als ich gedacht hätte. Heute dann 24,5 Minuten auf dem Feld. Die Clippers mit ihm minus 4, hat wenig Würfe genommen, war 4 von 7 aus dem Feld, 9 Punkte, 9 Rebounds, aber auch 4 Turnovers, hat sich untypisch oft irgendwie verdribbelt, sah einfach rusty aus. Keine Dreier mehr genommen, im letzten Spiel hat er alle 5 verballert gehabt, hatte einfach gar keinen Lift und deswegen hat er das heute dann einfach ganz bleiben gelassen. Wenn Kawhi Leonard nicht er selbst ist, dann müssen natürlich Paul George und James Harden abliefern und vor allem erster hat das überhaupt nicht getan, war ein Foul-Trouble, hat nur 11 Würfe genommen, 7 Punkte gemacht, katastrophales Spiel eigentlich von Paul George, trotzdem mit ihm auf dem Feld, haben die Clippers die Minuten gewonnen, plus 3 mit Paul George, aber da er eben Foul-Trouble hatte, ja, 3 Fouls im zweiten Viertel, 4 Fouls im dritten Viertel und Tyronn Lue ihn dann runtergenommen hat, damit er ja nicht gegen Ende des Spiels vielleicht wenige Minuten spielen kann, weil er ausfault, hat man ihm lieber gleich weniger Minuten gegeben, insgesamt nur 30 Minuten mit Paul George und die ohne ihn wurden eben leider haushoch verloren, leider aus Clippers Sicht. Natürlich, die Mavs, die können sich freuen, denn das war eine ziemlich starke Vorstellung hier heute. Die haben ihre Dreier weiter nicht getroffen. Luka Doncic war der beste Spieler auf dem Parkett, aber heute auch nicht besonders effizient. 22 Punkte aus 28 Shooting Possessions, vor allem, weil er nur 3 von 14 von Downtown getroffen hat. Und auch im 2-Punkte-Bereich war er bei 4 von 11. 5 Turnovers gab es noch on top. Aber er hat das Spiel eben schon kontrolliert, auch wenn er heute bei seinen Abschlüssen eben nicht so treffsicher war, wie wir das sonst schon erlebt haben. Auch in dieser Serie, aber natürlich auch in der gerade abgelaufenen Regular Season. Kyrie Irving ist später im Spiel noch ein bisschen aufgewacht. Er hat am Ende auch 21 Punkte gemacht, hat ein bisschen an Spiel 1 erinnert, wo er im dritten Viertel 20 gemacht hat, als er heiß gelaufen ist. Aber in erster Linie haben die Mavs einfach immer wieder Abschlüsse am Ring rausgespielt. Viele dieser Art und vor allem diese auch effizient verwertet. Lukas, würdest du sagen, wieso haben die Clippers hier heute verloren oder die Mavs gewonnen? Also, sorry Mavs-Fans, dass wir uns jetzt hier ein bisschen auf die Clippers-Seite stürzen, aber wir haben halt Luca Elfering hier am Start. Wir haben auch vorhin das Game zusammen kommentiert. Wir schauen mal, dass wir später in der Serie das ein bisschen ausgleichen und dann vielleicht ein bisschen Mavs-zentrierteren Pod aufnehmen, beziehungsweise Segment dazu aufnehmen mit Torben oder vielleicht auch mit Hans oder auf jeden Fall nicht immer nur aus Clippers-Sicht. Aber heute fangen wir hier an dieser Stelle an. Was hätte aus Clippers-Sicht besser laufen müssen, um hier nicht das zweite Spiel in Folge zu verlieren? Abgesehen von Kawhis Gesundheit natürlich.
Ja, also vor allen Dingen halt das zweite Viertel, das ist, glaube ich, der Swing Point. Also die Mavs haben das zweite Viertel 36-18 gewonnen, was ja dann im Prinzip auch sogar noch mehr als die letztliche Führung ist. Also da wurde das Spiel halt irgendwie verloren, wo Paul George dann eigentlich durchgehend in Foulprobleme war, nicht gespielt hat. Die Clippers dann mit komischen Rotationen spielen mussten. Plumlee musste dann ein bisschen viel spielen, gerade in der ersten Halbzeit mit 10 Minuten. Das hat den Clippers dann irgendwie extrem viel geschadet. Beziehungsweise konnten die Mavs das einfach sehr, sehr gut bestrafen. Also gerade Lively und auch Gafford haben jetzt deutlich früher und deutlich aggressiver dann auch Punkte erzielt für die Mavs. Die Zone einfach stärker attackiert, wie du das halt auch schon gesagt hast. Und die Clippers sind dann halt irgendwann einfach nicht mehr scoring-technisch hinterhergekommen, obwohl die Mavs gar nicht so extrem gepunktet haben. Ja. Also die Clippers haben halt frühzeitig noch sehr, sehr stark davon gelebt, dass James Harden seine Step-Back-Dreier getroffen hat. Also ich glaube, 3 Stück oder 4 waren es dann, glaube ich, viertelübergreifend zum Ende des ersten Viertels und Beginn des zweiten Viertels. Das hat die Clippers dann einfach noch so ein bisschen am Leben gehalten, aber man hat einfach schon gemerkt, dass das halt nicht nachhaltig ist, sondern halt eher ein kurzes Hoch. Und irgendwann wurde es dann einfach immer so 10 bis 15 Punkte, die Mavs geführt haben. Und die Clippers sind halt nie, also wirklich so nie richtig rangekommen. Wie wir halt schon gesagt haben, Paul George 30 Minuten, das ist halt viel zu wenig, wenn man sich ja dann auch so anguckt, wie lange so Spieler wie Doncic oder auch Irving dann halt auch gerade in Game 2, jetzt Game 3 konnten sie halt zumindest am Ende ein bisschen resten schon, aber die gehen halt auf 40 Minuten zu und das ist dann halt irgendwo auch ein bisschen zu wenig einfach für die Clippers.
Ja, genau, also Doncic mit über 40 Minuten, Kyrie mit fast 37 und wie gesagt, Paul George mit 30, Kawhi mit 24,5. Harden hat 44 Minuten gespielt, war heute der Beste der, ja, Big 3, wenn man es so unbedingt nennen möchte, mit 21 Punkten, 5 Assists, aber er hat halt auch mehr als die Hälfte dieser Punkte innerhalb von wenigen Minuten gemacht, weil er ein paar Pull-Up- und Step-Back-Dreier getroffen hat, sah kurz aus wie Prime Harden. Am Ende war er auch effizient, also hat nur 14 Shooting-Possessions für seine 21 Punkte gebraucht, auch weil er 5 von 8 von Downtown war, hat am Ende nochmal einen reingehauen, hat das Spiel eigentlich schon durch, hat aber auch 5 Turnovers, also die Clippers-Offense hat sich heute extrem schwer getan, halt auch im Halbfeld, mussten halt auch immer wieder Lineups aufs Feld schicken, wo dann irgendwie 2, 3 Non-Shooter gleichzeitig auf dem Feld waren, Westbrook und Plumlee und dann irgendwie noch Mann oder auch Emil Coffee wird ja nicht wirklich respektiert, mit drauf waren und in Spiel 1 ein großer Faktor war ja, das haben wir damals auch im Pod so gesagt, ist, dass halt Westbrook, Mann und Emil Coffee ihre Wide Open Dreier halt sehr gut getroffen haben, in Spiel 2 war das nicht mehr der Fall und heute halt dann auch nicht mehr, das ist auf jeden Fall so ein Swing-Faktor, wie ich finde, also heute hat Mann 0 von 3 aus dem Feld, 0 von 2 von Downtown, Westbrook 0 von 7 aus dem Feld, 0 von 4 von Downtown und Emil Coffee war auch 0 von 2 von Downtown. Das ergibt 0 von 8 Dreiern von diesem Typen, die, was haben die im Game One getroffen? 7 von 12 oder irgendwie sowas Verrücktes?
Irgendwie sowas müsste es gewesen sein.
Ja, also da kam dann einfach zu wenig auch von den Rollenspielern, offensive Entlastung. Zubac hat sich noch dagegen gestemmt, hat auch wieder besser gespielt als noch im letzten Spiel, wo er sehr unglücklich war, teilweise im Abschluss. 19 Punkte für ihn, das sind die zweitmeisten dann nach Harden und auch Norm Powell, der von der Bank kam und ja, einfach Instant Offense geliefert hat, 4 seiner 6 Dreier reingenagelt, auch ein paar gute Drives, ist dann aber halt defensiv wiederum ein Target, dass die Mavs auch immer wieder effektiv attackieren konnten. Also wir haben ja auch vorhin schon kurz drüber gesprochen, so was war jetzt hier heute der Hauptfaktor und ich würde es halt leider echt fast auf Ty Lue schieben, dass halt Paul George so lange auf die Bank gesetzt. Dann sitzen da Kawhi Leonard und Paul George nebeneinander auf der Bank und James Harden muss mit irgendwelchen Roll Guys gegen die Mavs mit Doncic und Kyrie versuchen, irgendwie halbwegs mitzuhalten. Defensiv ging das ja noch einigermaßen gut, auch weil die Mavs halt ihre Dreier überhaupt nicht getroffen haben und jetzt, wie du gerade auch schon gesagt hast, kein Offensivfeuerwerk abgebrannt haben. Die hatten einen 115er Offensivrating am Ende, das ist ziemlich genau Ligaschnitt. 51% Effective Field Goal Percentage ist eigentlich ein grausamer Wert. Sie hatten aber halt mehr Offensiv-Rebounds als die Clippers. 27% Offensiv-Rebound-Rate ist aber auch nur ein durchschnittlicher Wert eigentlich. Die Clippers sind halt bei 22% rumgekrebst. Und sie haben das Possession-Game vor allem auch gewonnen, weil sie halt deutlich weniger Turnovers gemacht haben. 10% Turnover-Rate, das ist sehr gut. Und die Clippers halt 21%, die haben mehr als jeden fünften Ball weggeschmissen. Das ist das vierte Percentile. Und so konnten die Mavs diesen Sieg mehr oder weniger eigentlich raus rausgrinden, würde ich sagen. Sie sind immer wieder dahin, wo es weh tut. Wie gesagt, zum Ring, auch in Transition. Die Mavs heute 18% Transition Frequency, also mehr als jeder fünfte Angriff, war ein Schnellangriff. Und da waren sie auch extrem effizient mit dem 157er Offensivrating. Da haben sie dann ihr doch relativ mieses Halfcourt-Offensivrating, also ihre Halfcourt-Effizienz, First-Shot-Offense, ausgeglichen durch ein paar Offensiv-Rebounds und halt durch die Buckets in Transition. Das konnten die Clippers leider nicht matchen, die viel mehr Jumpshots genommen haben. Die sind noch ein bisschen besser gefallen als bei den Mavs. 52% aus der Midrange, 35% von Downtown. So, deswegen haben sie jetzt nicht verloren, aber sie sind kaum bis zum Ring durchgekommen. Gerade dafür bräuchte man halt ein undeniable Kawhi im Playoff-Mode zum Beispiel. Das konnte der heute aber einfach nicht leisten, auch wenn er zwei Dunks hatte. Die waren aber ja eher uncontested. Und auch Paul George ist jetzt nicht so seine allergrößte Stärke, aber er hat auch noch so am ehesten. Westbrook kann das nicht mehr konstant liefern. James Harden will nicht so richtig finishen im Ringnähe, spielt immer den Kickout und dann wird der offene Corner 3 halt gebrickt von irgendeinem, der da ignoriert wird. Clippers nur 16 Abschlüsse am Ring und davon nur 9 getroffen. Das ist sind beides miese Werte. Also es ist einfach zu wenig Druck auf den Ring und dann auch noch zu schlecht dort gefinished. Freiwürfe haben sie trotzdem ungefähr gleich viele gezogen und sogar besser getroffen als die Mavs. Also deswegen haben sie jetzt nicht verloren. Was ist die Hoffnung für Spiel 4 von deiner Seite aus, Luca? Was muss besser laufen? Was könnte auch besser laufen, damit man vielleicht auswärts ausgleichen kann und eben 2-2 zurück nach Halle fährt?
Ja, die Hoffnung ist natürlich irgendwo, dass Kawhi Leonard nicht 100% gesund wird, sondern einfach gesünder, ein bisschen mehr von der Offense geben kann, vielleicht 30 Minuten wieder spielen kann, ein bisschen, also zumindest Dreier werfen könnte und natürlich, also die, was heißt Hoffnung, aber man sollte ja schon davon ausgehen, dass Paul George in dieser Serie mal ein wirklich gutes Spiel hinkriegt. Vielleicht nicht von Anfang an in Foul Trouble ist, was er jetzt in allen drei Spielen war und das auch, ja, wirklich auch in diesem Spiel, also du hast Ty Lue kritisiert und wir haben das ja auch im Kommentar auch schon gesagt, dass wir das nicht ganz verstehen, warum man einen Spieler frühzeitig dann zieht. Aber Paul George hat es halt auch selber nicht geschafft, aufs Foul-Problem da mal da rauszubleiben, wenn er dann gespielt hat, sondern er ist ja wirklich am Ende mit 5 Fouls mehr wahrscheinlich auch noch geflogen, wenn das Spiel wirklich jetzt zum Ende noch spannend gewesen wäre. Also irgendwo muss es halt einfach mal kommen, dass Paul George jetzt, ich weiß nicht, 30 Punkte macht oder zumindest 25 mit sehr, sehr starker Defense. Also das ist halt irgendwo die größte Hoffnung und dann muss man irgendwie hoffen, dass Terrence Mann seine 2-3er trifft, Russell Westbrook 1 von 4 oder sowas. Aber es ist ja wirklich nicht so, dass die Clippers jetzt hoch verloren hätten. Also auch heute waren es immer so 13 bis 15 Punkte. Ja. Es hat sich nur immer so angefühlt, als ob das Spiel halt nicht mehr zu gewinnen wäre. Also, und auch gerade Game 2 war ja eigentlich schon fast ärgerlich, das zu verlieren, sage ich mal. Und das, obwohl Kawhi Leonard ja da auch nicht fit war. Also es ist nicht so, dass die Clippers keine Chance hätten, wieder ein Spiel zu gewinnen. Und man darf jetzt nicht, nur weil jetzt gerade auch dieses Spiel so negativ war, und das muss ich auch selber mir irgendwie einreden, dass man nicht zu sehr von einem Spiel aufs nächste schließt, sondern man muss jetzt irgendwie halt die richtigen Schlüsse daraus ziehen, welche das auch immer sind, vielleicht Plumlee nicht mehr spielen zu lassen, eine Line-Up zu finden, die funktioniert. Und dann kann das Ganze auch schon wieder anders sehen. Weil man kriegt die Mavs ja schon gut verteidigt. Also Doncic hatte jetzt noch nicht dieses Doncic-Spiel, was man ja sonst quasi aus den Playoffs gerade gegen die Clippers auch gekannt hat. Ist die Frage, ob das dann kommt, dann ist wahrscheinlich schnell vorbei, aber defensiv ist es ja schon wirklich in Ordnung. Und jetzt muss es halt irgendwie kommen, dass die Offense sich so ein bisschen fängt.
Ja, also wie gesagt, Doncic hat jetzt kein Monster-Game, Kyrie Irving über weite Strecken nicht so viel gezeigt. Also das war schon gewinnbar, aber es war halt wie gesagt so ein Grind-It-Out-Game, langsame Pace und da sind dann halt so 10, 13 Punkte echt schwer aufzuholen. Also wir hatten hier eine 88er Pace, das ist schon sehr langsam heutzutage in diesem Game. Die Mavs haben im dritten Viertel ja auch schon mal mit über 15 Punkten geführt, ich glaube 17 oder sowas. Dann sind die Clippers nochmal rangekommen auf 6 und konnten aber einfach nicht mithalten, weil einfach von Paul George zu wenig kam, von Kawhi zu wenig kam und Harden, Zubats und Norm Powell haben da einfach dann nicht ausgereicht. Die Possessions wurden nicht effizient genug genutzt. Wir müssen auf jeden Fall noch über Russell Westbrook sprechen. Der wurde nämlich des Feldes verwiesen nach ein paar Aktionen, die ein bisschen daneben waren. Was sind deine Gedanken dazu als Clippers-Fan?
Ja, also Russ hat halt erst damit angefangen, immer weiter die Würfe zu breaken und irgendwann hat er dann mit den Händen losgelegt. ich fand's, also es war halt purer Frust, was soll man dazu groß sagen? Also man lag hoch hinten und dann hat man gemerkt, dass das Spiel so ein bisschen, also Terrence Mann hat ja auch nochmal einen Tag dann gekriegt mit PJ Washington.
Ja.
Und man hat einfach gemerkt, dass die Spieler frustriert sind. Das ist natürlich absolut unnötig. Bin gespannt, ob das jetzt was längerfristiges ist, ob er dann wirklich für Game 4 gesperrt wird. Sah jetzt für mich eher nicht so aus, aber nee, es war einfach unnötig wie sonst was.
Genau, also für Leute, die es nicht mitbekommen oder nicht gesehen haben, und das sind natürlich viele, die den Pod hören, denke ich mal. Er hat einmal versucht, im Fastbreak von hinten Josh Green zu blocken, ist auf den Ball gegangen, aber war einfach nicht hoch genug, um diesen Fastbreak-Dunk Chase-Down zu blocken. Da fehlt ihm einfach mit jetzt 35 die Athletik und hat dann Josh Green nur noch am Kopf erwischt, weil er durchgezogen hat. Im Spiel der Wolves gegen die Suns, zu dem wir nachher noch kommen, da hat Josh Okogie was Ähnliches gemacht gegen Rudy Gobert, hat ein Flagrant 2 dafür bekommen und wurde direkt rausgeschmissen. Westbrook zu dem Zeitpunkt dann nur das Flagrant 1. Da kann man bestimmt Argumente für beides finden. Ist halt die Frage, sieht man das jetzt als exzessiv an oder nicht? Draymond Green gehört zur oder nicht Kategorie, denn der hat sofort getweetet, dass er doch auf den Ball gegangen ist und dass es Bullshit ist, und Westbrook konnte das auch nicht nachvollziehen, warum das jetzt unsportlich gewesen sein soll. Aber er haut halt nach dem Ball und trifft den Kopf so, und das ist ein gefährliches Play. Ich kann das auf jeden Fall sehen. Und dann sind Mann und PJ Washington so ein bisschen aneinander geraten, wie du gerade schon gesagt hast. Auch Westbrook immer so ein bisschen chippy und on edge, so das Spiel über. Clippers lagen hinten, er selber trifft kein Scheunentor, er will irgendwie Intensität reinbringen, hart verteidigen, und das ist dann alles sehr physisch und halt auf dem schmalen Grat der linken Verteidigung gewesen. Und dann hat er sich so bei Doncic eingehakt bei der On-Ball-Defense und hat den noch so rumgerissen nach dem Foul-Call quasi. Ist auch gefährliches Play, also es gibt schon Leute, die sich bei sowas die Schulter ausgekugelt haben, und Doncic hat sich dann auch zu Recht beschwert, und Doncic hat sich halt so zu Westbrook umgedreht, und Westbrook sagt nach dem Motto, was willst du denn? War doch jetzt gar nichts dabei, so ungefähr, mit anderen Worten, nehme ich mal an, ich habe es nicht gehört, aber gehe ich mal davon aus. Und PJ Washington kam halt von hinten und will seinen Superstar natürlich gleich ein bisschen beschützen, eh schon angelegt gehabt mit Terrence Mann, hat er auch schon seinen Double Tag dafür kassiert und gibt halt Westbrook von hinten so ein bisschen eine mit, also schubst den so ein bisschen, und Kleber war genau daneben, hat das schon kommen sehen und wollte schon dazwischen gehen, bevor da alles eskaliert, hat dann da so eine Stray-Up bekommen, also Westbrook hat dann Kleber geschubst und wollte auch noch auf Washington losgehen, hat den so an der Brust erwischt, aber es war jetzt kein richtiger Schlag, sondern eher so ein Schubser, und dann waren natürlich direkt 1000 Leute da hinten, hold me back, Moment, wie man es halt kennt, und das war dann für Westbrook das zweite Technical, ne, er hat ein Double-T bekommen, sowas, eins für die Aktion gegen Doncic und eins für die Aktion gegen Washington, glaube ich. Washington hat auch nochmal ein T bekommen, das war sein zweites, weil er schon ein T hatte von der Aktion mit Man, deswegen sind beide rausgeflogen, und im Endeffekt halt, ja, Westbrook, ein Punkt, zwei Technicals und ein Flagrant, das hat es vorher in der Kombination auch noch nie gegeben, habe ich vorhin auf Twitter zufällig gesehen, also unterm Strich war das eine peinliche Geschichte eigentlich für Westbrook. Ansonsten, ja, zu viel Mason Plumlee, ich weiß nicht genau, ob wir den nochmal sehen werden in der Serie, aber wir haben auch vorhin beim Live-Kommentar schon drüber diskutiert, wieso spielt Theis nicht mal in der Garbage-Time dann mit Bones Highland, Kobe Brown und Brandon Boston auf dem Feld gewesen, keine Ahnung wieso, es wird irgendwelche Gründe geben, und ich glaube leider auch nicht, dass sich das ändert oder er jetzt auch hier die Lösung wäre in dem Matchup. PJ Tucker halt, glaube ich, auch nicht. Wie siehst du das? Was ist die Alternative zu den Minuten von Plumlee nochmal ganz kurz?
Schwer zu sagen. Also es ist mittlerweile halt wirklich einfach so, dass die Clippers nicht mehr die Option haben, wie sie es vor 4 Jahren oder 3 Jahren noch war. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Option ist, Russell Westbrook einfach so ein bisschen die Center-Minuten zu geben. Zubac würde ich einfach mehr als 32 Minuten spielen lassen, muss ich dazu sagen. Also da brauchst du vielleicht keine 16 Minuten verteilen, sondern wenn du in 38 oder 40 spielen lässt, halt 10 oder 8 oder sowas, und dann lässt du da Westbrook 5 spielen und keine Ahnung, ja, normalerweise hätte ich gesagt, dann spielt Kawhi ein paar Center-Minuten, aber das scheint ja jetzt sich eher erledigt zu haben. Terrence Mann vielleicht 3 Minuten oder sowas, also irgendwie das ein bisschen aufzuteilen, aber Plumlee scheint irgendwie keine Option mehr, ehrlich zu sein, für mich zumindest.
Ja, ein bisschen Smallball haben wir da schon gesehen, also da könnte dann Westbrook als der Center durchgehen irgendwie, aber das war dann halt auch zu klein ohne Kawhi, und ich weiß gerade auch nicht mehr, ob da Paul George überhaupt auf dem Feld war, also das war, glaube ich, so Mann, Harden, Westbrook, Paul, Coffey oder so, also echt ultra small.
Ja, genau.
Und solange Kawhi nicht mehr spielt und vor allem besser spielt, glaube ich halt auch nicht, dass es da eine gute Lösung gibt. Also ich glaube, du kannst es machen mit Kawhi, Paul George, Terrence Mann, Harden und egal wem eigentlich, hat alles seine Vor- und Nachteile. Westbrook, wenn er mal ein gutes Spiel hat. Norm Powell, wenn du noch mehr Spacing haben möchtest, was ja auch mal das Ziel ist, so warum spielst du denn small? Also damit du halt die Skills aufs Parkett bringst, die deine Bigs nicht haben, und Plumlee und Zubac können beide nicht werfen, und wenn du aber Westbrook reinbringst, dann hast du genau dieselben Probleme, außer dass du kleiner spielst. Also dafür muss Leonard fit sein und George kein Foul-Trouble haben und gut spielen, dann kann man das vielleicht mal machen, aber Das war heute nicht der Fall. Tyronn Lue ist trotzdem klein gegangen, deswegen glaube ich, dass wir Plumlee eher nicht mehr sehen werden, auch wenn ich nicht weiß, ob die Alternative wirklich besser sein wird. Also ja, ich denke, aus Clippers Sicht ist es halt die Hoffnung, dass Paul George besser spielt und Kawhi gesünder wird und ja, dann halt vielleicht die Rollenspieler wieder eher so treffen wie in Spiel 1 als wie in den letzten beiden Games. Dann haben wir hier eine spannende Serie, denn ja, sie machen es dem erst durchaus schwer, auch defensiv. Das Potenzial sehe ich auf jeden Fall weiterhin, dass es hier spannend bleibt, aber es hängt halt von Faktoren ab, die schwer einzuschätzen sind. Hast du noch was zu den Mavs?
Ja, ich hätte jetzt so oder so noch was sagen wollen zu den Mavs. Also ich finde wirklich, dass man die Mavs auch loben muss. Also gerade nach Game 1 sah es ja wirklich so aus, als ob die nicht vorbereitet wären, als ob das Team irgendwie nicht so ganz bereit ist dafür. Aber ich finde, PJ Washington ist ja jetzt gut von jeder Seite mittlerweile schon gelobt worden, aber ich finde ihn gerade defensiv auch wirklich beeindruckend, was er gegen Paul George schon in Game 1 fand ich das sehr, sehr beeindruckend, was er gemacht hat. Aber in den anderen zwei Spielen ja sowieso. Und auch Derrick Jones Jr., also und vor allen Dingen Derek Lively, finde ich, ist der absolute Wahnsinn für einen Rookie. Als Center, was der für eine Präsenz unterm Korb quasi darstellt, da merkt man wirklich richtig, dass die Clippers auch nicht unbedingt zur Zone gehen wollen und liest sich ja auch an den Zahlen, wie du es ja schon gesagt hast. Also die Rollenspieler, die Mavs haben, die ergänzen das Ganze schon echt, echt schön, muss man sagen.
Ja, ja, definitiv. Also sehr gute Performance von den beiden Bigs, Gafford und Lively, die zusammen über 40 Minuten gespielt haben heute. Gafford als Starter, im letzten Spiel ja verletzt, angeschlagen gewesen. Am Ende hier 8 Punkte, 4 von 5, mal wieder eine gute Quote, nachdem er da im letzten Spiel gestruggelt hat. 3 Blocks, hat auch wieder einen Dank von Paul George geblockt. Also Paul George wollte wieder rein mit allem, was er hatte. Beidbeiniger Tomahawk, wie wir es schon oft von ihm gesehen haben. Und Gafford hat gesagt, nee, ist hochgesprungen, perfekt getimed, vorm Ring geblockt. Da habe ich gesagt, ja, das ist das Anti-Poster sozusagen. Also das können sich ein paar Mavs-Fans als Poster vielleicht übers Bett hängen, wie Daniel Gafford hier in den Playoffs Paul George beim Dunk blockt. 3 Offensiv-Rebounds und Derek Lively war vielleicht sogar noch besser. 13 Punkte, 6 von 8, unzählige Alley-Oops, gute Rim-Protection, 2 Blocks. Auch vom Rookie. PJ Washington finde ich auch stark, trifft seine 3 leider nicht jetzt hier, 0 von 4 heute. Aber gute Defense, auch bessere Defense, als ich gedacht hätte gegen jemanden wie Paul George zum Zeitpunkt des Trades. Wir hatten ihn einfach noch nicht in solchen High-Leverage-Situationen gesehen und bisher zeigt er, dass er das machen kann. Neben seinen Enforcer-Qualitäten, die er heute auch unter Beweis gestellt hat. Er war auch plus 23 Team High mit ihm auf dem Feld. Das ist auch kein Zufall. 10 Punkte für ihn. Derek Jones Jr. auch mit ein paar krassen athletischen Plays. Hat einmal Subats noch von hinten so gechased down, geblockt. Das Foul war schon von jemand anderem begangen gewesen. Also hat auch nicht mal als Block gezählt. Aber das war auch ein super beeindruckendes Play. 11 Punkte für Derek Jones Jr. Hat auch einen seiner 3 Dreier getroffen. Also hat seinen Job auf jeden Fall erledigt. Und Kyrie Irving, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit auch noch ein bisschen angefangen zu kochen und ein paar heftige Finishes gezeigt. Auch die Minuten von Josh Green fand ich gut. Der war ja im Spiel 1 nicht mal in der Rotation drin. Erst irgendwann in der zweiten Halbzeit, als die Mavs schon haushoch hinten lagen. Finde ich richtig. Maxi Kleber wieder mit einem guten Spiel. Ein Dreier in 16 Minuten da reingenetzt. Ohne Zögern hochgegangen, reingeknallt. Gute Defense. Dante Exum hat noch keinen Dreier in den ganzen Playoffs getroffen. Heute 0 von 3 wieder von Downtown, 0 von 4. Außenfeld, der kann es bisher noch gar nicht bestrafen, dass die Clippers Defense ihn ignoriert und immer von ihm weghilft. Vielleicht kommt das noch, ansonsten ist ein bisschen schwierig mit seinem positiven Impact, glaube ich. Und hey, selbst Dwight Powell hat noch Minuten bekommen in der Garbage Time, fast 3 Minuten, genauso wie Hardy. Und AJ Lawson, Hardy noch mit einem schönen Alley-Oop in Transition auf Lawson. Das war dann so der gefühlt 10. Alley-Oop in dem Game. Also schönes Spiel von den Mavs, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal betonen, auch wenn es offensiv natürlich nicht perfekt war. Wie gesagt, die Dreierquote hat so die Effizienz aus dem Feld ordentlich nach unten gezogen oder die Jumpshots allgemein, aber es hat gereicht. So, dann würde ich jetzt kurz über Wolves Suns reden. Du warst ja so freundlich und bist mir beigestanden in diesen schweren Stunden auf Playback, bis am Start geblieben nach dem Game, auch wenn es dann nicht so super viel dazu zu sagen gab, leider. Denn es war more of the same. Also man hat am Anfang schon gesehen, dass die Suns zu Hause mit einer etwas anderen Aggressivität rauskamen und auch versucht haben, mehr den Korb zu attackieren, Fouls zu ziehen. Das hat im ersten Viertel auch ganz gut geklappt. Das haben die Suns auch noch gewonnen. Aber unterm Strich war das offensiv wieder enttäuschend. Also während des kompetitiven Teils dieses Spiels haben alle drei Sunstars wieder enttäuscht. Die haben im vierten Viertel jetzt noch alle toll gepunktet. Dann Durant auf die 5, Smallball, mehr Spacing. Aber die Wolves haben einfach weiter gescored. Die Suns haben das vierte Viertel mit 5 Punkten dann gewonnen. Das Spiel mit 17 verloren. Also ihr könnt es euch ausrechnen. Die waren einfach schon mit weit über 20 Punkten hinten zu dem Zeitpunkt. Punkt. Und deswegen kann ich alles, was da im vierten Viertel passiert ist, leider auch nicht so wirklich ernst nehmen oder da irgendwas großartig rausziehen. Genau, mit 24 haben die Wolves schon geführt Anfang des vierten Viertels. Ich habe dann im Live-Kommentar im Chat schon eine Umfrage gemacht, wer gewinnt Wolves gegen Nuggets in der zweiten Runde, weil es kam halt noch nie ein Team von 0-3 zurück. Und Spoiler, die Suns werden es nicht sein und die Lakers auch nicht. Die sind einfach sportlich so massiv unterlegen. Ich kann sehen, dass das irgendwann mal passiert. Letztes Jahr hatten wir es fast gesehen bei Celtics Heat oder wenn mein Star verletztes dann zurückkommt oder so oder der wichtigste Spieler vom führenden Team verletzt sich und die kriegen ohne den nichts mehr auf die Reihe. Kann ich sehen, aber in diesen beiden Matchups, also es tut mir echt leid, so die Suns sind raus und die Lakers auch. Hab mir einen Wolves-Fan dann gleich ein bisschen übel genommen, ich meine, hey, willst du das jetzt hier etwa Reverse-Jinxen und so? Nee, Mann, also I guarantee, frei nach Charles Barkley, die Suns werden die Serie nicht mehr drehen und es war halt auch klar, dass sie das Spiel nicht mehr drehen würden. Trotz, ja, noch relativ vielen Punkten im letzten Viertel, da ist dann Durant halt auf 25 gekommen, Beal auf 28 sogar, weil er auf einmal angefangen hat, Dreier zu chucken und die dann auch quasi alle reingefallen sind. Devin Booker am Ende auch noch 23 Punkte. Aber über drei Viertel dieses Spiels war das halt einfach wieder zu wenig, zu ideenlos in der Offense. Gerade zur Halbzeit lag man ja auch schon hinten. 59 zu 53. Es war ein Two-Possession-Game. Und dann kommen die Suns raus und ja, nehmen halt wieder irgendwelche Pull-Up-Medis und so Würfe, die reinfallen können, aber nicht müssen, anstatt einfach in Anführungsstrichen einfach gegen die Wolves-Defense. Immer einfacher gesagt als getan, aber die haben eigentlich die Waffen, hätten die Möglichkeiten und machen viel zu wenig draus, sind weniger als die Summe ihrer Teile und spielen einfach nicht konstant hochprozentige Würfe raus. Sie haben auch in den Vierteln 2 und 3 insgesamt 5 Dreier genommen oder irgend so ein Quatsch. Keinen davon getroffen. Dann kannst du einfach nicht mithalten. Selbst mit dieser Wolves-Offense, die auch alles andere als perfekt ist, die aber einfach sehr gut läuft, gerade gegen diese Suns-Defense auch. Also das war halt auch das Ding so im vierten Viertel. Okay, du hast dann KD auf der 5 und daneben waren dann halt noch Eric Gordon, der ein gutes Spiel von der Bank gemacht hat. Was hat er gemacht am Ende? 11 Punkte. Ja gut, der hat ein gutes erstes Viertel von der Bank gemacht, sagen wir so. Der hatte schnell 10 Punkte, 2 Dreier getroffen und das restliche Spiel noch einen Punkt gemacht, der mir gerade auffällt. Und Josh Okogie durfte dann direkt 9 Minuten im vierten Viertel spielen und hat ein bisschen Stress gemacht gegen Anthony Edwards in der On-Ball-Defense. Hat einen Dreier getroffen. Das waren fruchtbare Minuten. Man hat die mit 2 Punkten gewonnen, aber wenn du halt mit über 20 hinten liegst, dann kannst du da auch nichts von kaufen. Weil halt Anthony Edwards quasi nach Belieben die Zone gebrochen hat, also Paint-Touches kreiert hat, zum Ring gegangen ist, Freiwürfe gezogen hat ohne Ende, weil die Suns ihn einfach nicht stoppen können, ohne ihn zu foulen. 36 Punkte für den Ant-Man, 9 Rebounds, 5 Assists dazu und das, obwohl er über weite Strecken des Spiels jetzt auch nicht dominiert hat oder so. Die Suns haben weiterhin sehr aggressiv gegen ihn verteidigt, oft einen zweiten Defender geschickt. Dann haben die Wolves aber gut den Ball laufen lassen und sie haben halt wieder 38% ihrer Dreier getroffen, 13 von 34. Obwohl die Suns im vierten Viertel noch so viele Dreier genommen haben, haben sie immer noch ein höheres Dreiervolumen als Phoenix, die 11 von 28 getroffen haben. Auch das sieht einfach viel besser aus, als es tatsächlich war. Also die hatten halt, als das Spiel durch war, 4 Dreier getroffen und haben dann in der Garbage Time noch 7 Dreier getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Nikhil Alexander Walker ist wieder reingekommen. 10 Dreier, die alle oder viele davon waren offen. 4 davon getroffen. Mit 23 Punkten haben die Minuten von Nikhil Alexander Walker gewonnen. Der spielt eine bombastische Serie. Davon, von so einem Bankspieler können die Suns nur träumen. Und auch Naz Reid, Sixth Man of the Year. Naz Reid mit 13 Punkten von der Bank. War auch effizient. Die Suns haben wieder Turnovers fabriziert, wobei sie das dann auch irgendwann ein bisschen eingestellt haben. Deswegen sieht es jetzt auch nicht so schlimm aus. Aber sie haben einfach das Possession-Game wieder massiv verloren. Auch weil die Wolves 37% Offensiv-Rebound-Rate hatten. 37%. Das ist das 92. Percentile. Und die Suns halt 11%. Das kannst du auch nicht ausgleichen, wenn deine Turnover-Rate ganz solide ist, aber halt auch nur geringfügig besser als die der Timberwolves. Die Wolves mit 129er Offensiv-Rating. Heute hat McDaniels nicht dominiert, der nicht ganz so viele Räume hatte, wie im letzten Spiel, wo er Topscorer der Wolves war, sondern halt wie gesagt Alexander Walker, Naz Reid, auch Mike Conley hatte ein gutes Spiel, war aggressiv, ist an seine Spots gekommen, hat gut getroffen. Die Suns konnten ihn nicht abusen. In der Defense haben das zu wenig attackiert, genauso wenig Monte Morris, der 9 Minuten gespielt hat. Das hat dann ein, zwei Mal vielleicht funktioniert, aber man hat es einfach nicht konstant genug gesucht. Towns auch mit einem guten Spiel. Hatte wieder Foul Trouble, 4 Fouls, deswegen nur 24 Minuten, aber 18 und 13, 5 Offensiv-Rebounds, also Gobert auch 4. Die Size der Wolves nimmt die Suns komplett auseinander. Gobert mit einer Monster-Serie bisher 19 Punkte, 14 Rebounds, Finish, Transition, Layups nach Euros, Steps und man sieht die ganze Zeit irgendwelche Sachen. So einmal pro Spiel sehe ich was von Gobert, was ich von ihm, glaube ich, noch nie gesehen habe oder halt, was man extrem selten sieht. Turnaround Fadeaway mit Brett im ersten Spiel, im letzten Spiel hat auch irgendwas Verrücktes gemacht, mir fällt es gerade schon nicht mehr ein. Und heute halt auch mit diesem Transition-Finish und ja, Defense natürlich extrem gut, auch wieder versatil, verschiedene Looks den Stars der Suns geben, die gar nicht wissen, was sie dagegen machen sollen. Ja, ihr hört schon raus, also ich bin einfach durch mit diesem Team, so alle Befürchtungen aus dem Suns Deep Dive, den ich am Karfreitag mit Luca aufgenommen habe für Supporter, haben sich einfach bestätigt. Also ich war da ja schon raus, habe gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie die Championship gewinnen, aber ich bin auf deiner Seite auch enttäuscht über die Art und Weise, wie sie ihr verloren haben. Also erste Runde 0-3 hinten, das ist einfach das Talent, das dieses Team hat, überhaupt nicht würdig. Das ist auch Coaching, aber es ist auch, ich fühle die Vibes dieses Teams gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die das wirklich wollen. Das sind jetzt also softe Faktoren, aber ich habe das Team die ganze Saison über beobachtet und ich habe mich immer gefragt, so wieso zockt ihr so fucking lahmarschig? Was ist los mit euch? Wieso hat KD nur jedes dritte Spiel Bock zu verteidigen? Wieso spielt Booker so? Wieso werden so viele Midranger gechuckt, wenn ihr viel bessere Looks rausspielen könntet? Wieso lauft ihr nicht mehr ordentliche Set Plays? Beal konnte nie wirklich integriert werden in diese Offense, weil er halt so viel verletzt war. Der weiß, der kennt seine Rolle auch nicht so wirklich. Und dann bist du aber auch mit 20 hinten, ja, gehst gleich 0-3 in Rückstand und Beal kommt lachend aus dem Timeout raus, weil er irgendwie mit Isaiah Thomas einen Witz gerissen hat. Ich frage mich so, was ist denn los mit euch? Habt ihr gar keinen Bock zu gewinnen? Was läuft hier falsch? Und das ist einfach ein bisschen peinlich, wie man jetzt hier verloren hat, dass man 0-3 hinten liegt. Und einfach auch ein bisschen frustrierend, weil die Suns ja gar keine Möglichkeiten haben, da rauszukommen. Ich habe jetzt auch in jedem Spiel in den Kommentaren immer auf Playback die Frage, ja, was machen die Suns im Sommer? Reißen die es ein? Ja, aber was sollen sie denn einreißen? Man wird Booker jetzt nicht einfach so wegtraden. Der ist bis 2028 unter Vertrag. Brad Beal ist bis 2027 unter Vertrag mit einer fucking No-Trade-Clause. Den kannst du im wahrsten Sinne des Wortes nicht einfach so traden. Das geht einfach nicht. Außer der will weg. Aber warum sollte er das wollen? Also in einem anderen Team läuft es wahrscheinlich dann nicht besser. Er kriegt sein Geld jetzt so oder so. Er kann in Phoenix leben. Das wollen viele NBA-Spieler offensichtlich. Und dann spielt er noch ein bisschen Basketball, wenn er gerade nicht verletzt ist. So der bestes Leben, wenn man jetzt kein Problem damit hat, 0-3 hinten zu liegen. Und so wieder dann gegrinst hat danach im Timeout. Im vierten Viertel haben die Suns dann auch noch mit Energie gespielt. Und da habe ich gedacht, so, ey, wieso nicht früher? Wieso fangt ihr jetzt im vierten Viertel damit an, wenn ihr fast 0-3 hinten liegt gleich? Also ich bin auch durch mit diesem Team. Ich habe auch nicht mehr so Bock darüber zu sprechen. Sorry für den Rant, Luca. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch ergänzende Gedanken dazu hast, als Außenstehender, der sich dieses Desaster gerade auch mit mir live reinziehen musste.
Nee, nicht großartig. Also am Anfang wirkte es ja noch so, als ob die Suns zumindest einen vernünftigen Gameplan haben, aber das Spiel ging ja immer, so länger das Spiel lief, umso höher wurde die Führung und wie du schon gesagt hast, mit dem Ende dann quasi im vierten Viertel, dass er dann schon obsolet quasi war. Ja. Habe ich da jetzt eigentlich nicht viel noch hinzuzufügen, außer dass ich mich auf Wolves gegen Nuggets freue.
Da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Also vorhin bei meiner viel zu frühen Umfrage zur zweiten Runde und ich will wirklich nichts jinxen. Ich gehe einfach wirklich zu 100% davon aus, dass es passieren wird, auch erst in frühestens einer Woche, aber trotzdem in dem Moment hat es mich interessiert, wie so die Stimmung ist und fast alle haben natürlich auf die Nuggets getippt. Ich auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine coole Serie wird, eine spannende Serie wird. Die Suns haben heute sogar auch 6 ihrer 12 Long Twos und Middies getroffen, aber wie gesagt, das war dann auch am Ende noch so ein bisschen Ergebnis, Kosmetik. Die Starter haben im Prinzip bis zum Schluss gespielt. So, das nehmt diese Stats dieses Spiels bitte nicht für voll. Also während es noch wirklich um was ging, da kam einfach viel zu wenig von Phoenix. Die Wolves haben die Second Chance Points natürlich dominiert, haben die Points in the Paint dominiert, selbst am Ende jetzt 20 mehr Points in the Paint. Die Suns haben im vierten Viertel noch ein paar Fast Break Points gemacht. Deswegen ist auch die Statistik ein bisschen verfälscht. Und sie hatten trotzdem nur ein 94er Offensivrating. Also in Transition ging da halt auch gar nichts. Ich frage mich, wieso die nicht mehr das Bane Pick and Roll gespielt haben. Das hat im letzten Spiel schon ganz gut funktioniert, auch heute ein paar Mal, aber halt einfach viel zu wenig. Also die Suns haben erstens ein wenig das versucht, was funktionieren könnte, Mismatches attackieren, Switches forcieren auf ungünstige Matchups und dann, wenn es passiert ist, richtig darauf reagiert, also dann switcht Gobert auf deinen Ballhändler, ja, dann bring den Ball doch bitte woanders hin, damit halt Gobert nicht am Ring steht und dann hast du da eine viel höherprozentige Chance zu scoren, als wenn jetzt dein Ballhändler versucht, Rudy Gobert zu attackieren und einen Stepback über den drüber wirft. Und wenn halt mal was funktioniert hat, dann hat man das einfach nie wieder gesehen. Warum? Also, ja, Frank Vogel, ich bin auch überhaupt nicht zufrieden mit dem Coaching. Ich weiß aber auch nicht, ob es die Lösung wäre, einfach den Coach zu feuern nach einer Saison. Dann fängst du wieder bei Null an. Also, ich will jetzt auch noch nicht zu viel in die Zukunft gehen, aber wenn KD nicht getradet werden möchte, dann tradest du den auch nicht einfach weg. Ich weiß auch nicht, wofür. Weil, wenn der da nicht hin will, wo er hinkommt, dann was geben denn Teams überhaupt dafür ab? Du kriegst nie wieder das zurück, was du schon für ihn abgegeben hast. Es ist einfach eine zerfahrene Situation, aber das kann man auch an einem anderen Tag nochmal mehr im Detail besprechen. Wie gesagt, congrats an die Wolves. Also ich habe die einfach unterschätzt, ich habe die Suns überschätzt. Es ist eine Kombination aus beidem, ehrlich gesagt. Also ich lag ja total daneben beim Tipp, also habe ich gar kein Problem, das offen zuzugeben. Ich habe gesagt, Suns in 6, wie so viele, also die Suns waren ja auch favorisiert vor dieser Serie. Ich habe sogar gesagt, eher Suns in 5 als in 7, weil die einfach in der Regular Season so dominiert haben und davon war jetzt einfach nichts mehr zu sehen. Finch mit guten Adjustments, flexiblen defensiven Schemes vor allem, um es den Suns auch schwer zu machen. Aber mir kann trotzdem keiner erzählen, dass nicht der Devin Booker der letzten Playoffs besser gewesen wäre. Ich habe einfach nicht verstanden. Der hat heute offene Looks teilweise nicht reingemacht. Der ist einfach nicht auf demselben Level letztes Jahr. Und ich habe keine Ahnung, wieso. KD ist einfach alt geworden. Wir können uns jetzt sicher sein, die dritten nicht tollen Playoffs in Folge jetzt hier gezockt. Also das wird nicht mehr besser werden. Es tut mir leid. Und Bradley Beal, ja, einfach zu inkonstant, nicht aggressiv genug. Defensiv irgendwie, wie heißt den Arbeitszeugnissen immer stets bemüht, aber auch zu handsy und begeht dann ständig irgendwie dumme Fouls. Es ist zu wenig Two-Way-Spieler. Es ist immer das Gleiche bei den Suns in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich über die spreche. Und jetzt haben sie die Quittung dafür bekommen, liegen 0-3 hinten und ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch irgendeine Bedeutung hat, ob die hier noch einen Gentleman-Sweep rausholen oder sich sweepen lassen im nächsten Spiel. Also zwei Serien de facto durch. Lakers gegen Nuggets, da hat ja Luca gestern einen Solo-Pod dazu aufgenommen und heute jetzt ziehen die Wolves nach und liegen 3-0 vorne. Luca, hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest? Ansonsten würde ich dich entlassen.
Nö, eigentlich nicht.
Ich danke dir, dass du diese Nacht mit mir durchgestanden hast. Kopf hoch, es besteht Hoffnung für die Clippers. Am Sonntagabend wissen wir mehr, 21.30 Uhr geht's los. Das werde ich auch mit Luca Cella dann, deinem Namensvetter mit K, zusammen live kommentieren auf playback.tv/jeden Tag, wenn ihr dabei sein wollt. Heute Nacht war auch stabil für eine Freitagnacht und vor allem dafür, dass die letzten beiden Spiele jetzt nicht super spannend waren. Hat Spaß gemacht, es war dein Kommentatorendebüt und ich freue mich schon auf den nächsten Pod mit dir.
Alles klar, danke. Schön.
Bis dahin, schlaf gut. Tschüss. So, und dann kommt jetzt der Jonathan Hammacher rein. Du darfst dich gerne unmuten. Bist schon hier drin. Da ist er. Jonathan, wie geht's dir nach dieser super knappen, herzzerreißenden Niederlage deiner Milwaukee Bucks in Indiana?
Ja, natürlich ist man jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht. Eigentlich bin ich overall mit dem Spiel dann irgendwie doch zufrieden, wenn man noch zurückgekommen ist. Ich fand, das hätte auch ganz schnell anders ausgehen können im ersten Viertel, da hatte ich echt Angst. Ja. Und dann finde ich, hat man echt drei Viertel gut gespielt und ja, irgendwie ist man trotzdem enttäuscht, weil ich fand es am Ende irgendwie so ein bisschen unnötig, sondern halt so ganz viele einfache Sachen. Die eine Possession steht ja vielleicht ein bisschen sinnbildlich, wo wir die Pacers, glaube ich, 5 oder 6 Offensiv-Rebounds hintereinander geholt hat.
Das war crazy.
Und wenn man halt wegen sowas verliert, fühlt sich das immer ja einfach nur ein bisschen blöd an, weil es so vermeidbar wirkt.
Ja, Jerry hat es vorhin, glaube ich, gepostet. Die eine sinnbildliche Possession, ich glaube, damit kann man ein bisschen in den Pod einsteigen. Und zwar 3:22. War das vor Ende der Overtime? Das war in der Overtime, oder?
Ich glaube, es war sogar in der Overtime.
Ja, genau. Also genau, ja. Vor Ende der Overtime. 3:22 vor Ende der Overtime haben die Pacers einen Defensiv-Rebound geholt und dann 24 Sekunden später hat Nesmith einen Dreier verworfen. Die Pacers haben aber einen Team-Offensiv-Rebound geholt. Das heißt, ich glaube, der Ball ist ins Aus, und aber von einem Bucks-Spieler, dann bekommt ja kein Pacers-Spieler den Offensiv-Rebound gut geschrieben, aber es ist ja trotzdem noch Pacers-Ball. So, dann hat Halliburton einen Dreier verworfen. Also das war halt auch crazy, was die Pacers da alles verworfen haben. Aber sie haben halt immer wieder einen Offensiv-Rebound geholt. Nesmith Offensiv-Rebound. Siakam hat einen Zweier verworfen. Nembhard Offensiv-Rebound. Halliburton hat einen Zweier verworfen. Nembhard wieder Offensiv-Rebound. Halliburton hat einen Dreier verworfen. Nesmith Offensiv-Rebound. Halliburton hat nochmal einen Dreier verworfen. Und dann haben die Bucks nach langen 79 Sekunden lang waren die Pacers im Angriff. Ich habe sowas noch nie gesehen. Haben sie endlich den Defensiv-Rebound geholt. Und das hat einfach so viel Zeit auch von der Uhr genommen und den Pacers so viele Chancen gegeben, dass sie danach die Führung nicht mehr abgegeben haben. Die Bucks waren aber schon mit 19 Punkten hinten, direkt im ersten Viertel. Das Spiel hat ja ein bisschen früher angefangen in Deutschland, um 23.30 Uhr. Ich glaube, das haben viele sich noch so zum Einschlafen oder um den Abend ausklingen zu lassen angemacht. Da war auch einiges los auf Playback. Und dann war aber sehr schnell die Luft raus, weil man halt dachte, okay, das wird jetzt hier wieder ein Blowout. Und noch früher als in Game 2, Du hast uns ja von Game 2 vor ein paar Tagen hier im Pod schon erzählt. Da war das Spiel auch lange eigentlich mehr oder weniger auf Augenhöhe und dann im vierten Viertel sind da so ein bisschen die Pacers ins Laufen gekommen. Und es sah so aus, als wäre das einfach jetzt schon früher der Fall und die Bucks einfach chancenlos ohne Giannis und Dame, ja, war überhaupt nicht in Topform, nicht annähernd wie in der ersten Halbzeit in Spiel 1, wo er 35 Punkte gemacht hat. Und dann hat man sich halt so gefragt, okay, woher kommen jetzt die Punkte für die Bucks? Und dann haben die Pacers aber irgendwie keine Jumpshots mehr getroffen und die Bucks sind immer besser in ihre Offense reingekommen, vor allem in Form von Chris Middleton, der einen Tough Shot nach dem anderen reingenagelt hat. Dame ist gegen später dann auch noch ein bisschen aufgewacht, vor allem immer wieder an die Linie gekommen, hat am Ende 28 Punkte gehabt und Middleton, ich habe es vorhin im Intro schon gesagt, 42 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists bei 3 Turnovers in 41 Minuten. Ja, er hat auch 32 Possessions gebraucht, aber 42 Punkte aus 32 Possessions, das ist sehr, sehr stark. 4 von 9 von Downtown. Zwei dieser 4 Dreier waren ultra, ultra klatsch und haben die Bucks erst in die Overtime gebracht. Also cool, dass die Bucks hier nochmal rangekommen sind und gefightet haben und noch fast noch gewonnen hätten. Also ich glaube auch so eine Niederlage tut deutlich weniger weh, als wenn man irgendwie per Blowout-Klatsche verliert. Aber lass uns noch ein bisschen drüber sprechen, wie es zustande gekommen ist. Was waren aus deiner Sicht die Probleme der Bucks, als sie so sehr in Rückstand gekommen sind im ersten Viertel?
Ja, also ich finde, man hat wieder ein bisschen diese Energie vermissen lassen, die du es einfach brauchst. Die Pacers spielen einfach mit unglaublich viel Pace und ich verstehe auch, wie gesagt, immer noch, dass das anstrengend ist, aber es sind halt Playoffs, damit muss man jetzt klarkommen. Und gerade wenn sie dann halt die Würfe treffen, sieht das nicht gut aus. Ich bin auch wirklich immer noch kein Fan von der Starting-Lineup. Ich finde gerade, wie die Bucks defensiv halt spielen, dass sie ja quasi Halliburton immer nach links forcieren und dann daraus immer mit viel Hilfe spielen, wenn du dann halt drumherum eher unathletische Spieler hast und die Rotation dann nicht so gut laufen können. Sieht das immer kacke aus. Ich fand das da so viel besser aus, wenn Connaughton, Green oder Jackson gespielt haben, die dann auch mal vielleicht mal ein Closeout so gelaufen haben, dass dann daraus kein Vorteil entsteht. Und deswegen fand ich diesen Fit einfach besser. Und offensiv kann man, ja, wie gesagt, auch am Anfang nicht gut rein. Das hat dann natürlich letztendlich auch irgendwann ein bisschen was mit Shotmaking zu tun. Aber ja, es ist einfach, ich habe immer das Gefühl, gerade diese ganzen Bugs im älteren Semester jetzt, also auch Crowder, der dann irgendwie und Beasley, die dann noch ein paar mal reinkommen. Die wirken irgendwie nicht so wie Veteranen. Ich finde, das ist irgendwie, ich glaube, Doc Rivers hat gerade, versteht die Welt nicht mehr, weil die ganzen Jungspieler und die Rookies da irgendwie ja so viel konstanter und eigentlich genau diese ganzen ja Sachen machen, die erfahrene Spieler machen, während das bei den Älteren halt echt schlecht aussieht. Und deswegen hat das, glaube ich, deswegen hat das ein bisschen was mit Personal zu tun, glaube ich, dass dann einfach das defensive Scheme ein bisschen besser funktioniert. Und natürlich, wie gesagt, hast du ja auch schon angesprochen mit Shotmaking, das war bei den Pacers am Anfang halt wirklich sehr gut. Ich glaube, die Bucks haben ihre ersten 8 oder 9 Dreier nicht getroffen, so bis zum zweiten Viertel. Und wenn du dann natürlich dann irgendwann ein bisschen besser reinkommst, ja, dann dreht sich das Spiel auch schnell.
Also im ersten Viertel haben die Pacers 5 von 13 Dreier getroffen und die Bucks 0 von 6. Und ja, it's a make or miss League, auch in den Playoffs. Denn danach haben die Pacers nur noch 8 Dreier insgesamt getroffen bei 49 Versuchen. Also die Quote ist auf unter 27% runtergecrashed. Ich meine, beim Play-by-Play von dieser einen Sequenz, wo die Pacers die ganze Zeit offensiv über uns geholt haben, da hat ja auch Halliburton ein paar daneben geworfen. Der war 1 von 12 von Downtown heute. Nesmith 1 von 7. Der hat dann am Ende ausgerechnet seinen ersten Dreier getroffen. Klatsch, Bucket, Siakam 0 von 3. Also das war halt teilweise echt ein übles Brickfest. Aber wir haben ja schon ein paar interessante Sachen gesehen von den Bucks, vor allem, dass halt dann AJ Green und Andre Jackson eher die Minuten von der Bank bekommen haben, statt Malik Beasley, der hat 7 Minuten gespielt, in denen waren die Bucks minus 11, er hat beide Dreier verballert und auch sonst nichts Positives bewerkstelligt und Jay Crowder, bei dem hat sogar nur 2 Minuten, bis Doc Rivers genug gesehen hat, er hat einen Eckendreier gebrickt. Andre Jackson Jr. kam rein und hat wieder Andre Jackson Jr. Sachen gemacht, Putback Slam, einen kranken Block gegen Obi Toppin, habe ich auch auf Twitter retweetet. Also der Typ hat eine Athletik, das hat man einfach noch nicht so oft gesehen in der NBA. Ich habe ja auch hier im Pod einige Male von seinem Putback-Slam gegen die Kings geschwärmt, war eins meiner Highlight-Plays der Saison im Awards-Pod im letzten. Und heute hatte ich ja schon wieder ähnliche Sachen gemacht. Und mit ihm auf dem Feld, oh Wunder, die Bucks plus 7, mit AJ Green sogar plus 10, weil ja, der bringt sogar noch ein bisschen Space im Gegensatz zu Andre Jackson Jr., der einfach halt ignoriert werden kann oder von Miles Turner verteidigt werden kann, der dann am Ring helfen kann. Und die Rim-Protection der Pacers, die war heute auch sehr stark. Also Miles Turner hat ein heftiges Game aufs Parkett gelegt, war auch mit riesigem Abstand Topscorer der Pacers, 29 Punkte, war super heiß, aus dem Short-Roll, aus dem Midrange immer wieder eingenetzt, Dreier aus dem Pick-and-Pop, 4 von 10 Dreier für Turner, also er hat nur 24 Shooting-Possessions für seine 29 Punkte gebraucht, 9 Rebounds dazu, kein Block, aber starke Rim-Protection. Ja, hast du noch was zu deinen Bucks oder wir können es auch ein bisschen aufteilen und jetzt langsam zu den Pacers rübergehen. Also ich hätte auch noch ein paar Sachen zu den Bucks, fällt mir gerade auf. Bobby Portis, wie hat er dir heute gefallen?
Katastrophal. Also ich weiß gar nicht, wie es mit den Zahlen aussieht, aber jetzt mal abgesehen davon, was wir schon von Portis schon kennen, weil ich den heute auch gerade, wir hatten ja schon das Thema Defensiv-Rebound, unglaublich schlecht. Ich kann mich noch an eine Position Possession erinnern, irgendwie wo Siakam den wirklich komplett weggebodied hat und irgendwie, wenn du so mit zwei Bigs spielst, musst du ja irgendwo auch die Vorteile von so großen Lineups bringen und das ist ja vor allem auch Rebounding und ich finde, das hat er heute irgendwie nicht aufs Parkett bekommen. Ich weiß nicht, wie es an den Zahlen aussah, ich habe das irgendwie
18 schon gefühlt. Rebounds.
Und natürlich dann offensiv wieder.
Okay. 13 defensiv für Bounce. Also, ja, aber ich stimme dir zu, es ist so. Aber wenn jetzt jemand nur den Box schaut und denkt, hey, Bobby Portis, geiler Rebounder, 13 defensiv für Bounce, 5 offensiv für Bounce. Aber nee, also der Impact ist da negativ.
Ja, also offensiv finde ich ihn auch irgendwie wirklich gut. Offensiv finde ich ihn da wirklich gut. Da bringt er auch immer so Energie bei den Rebounds. Aber ich weiß irgendwie, defensiv, ja, vielleicht ist das jetzt auch einfach, dass ich gerade einen Scapegoat suche für diese ganzen Rebounds. Aber das war eigentlich auch nur mein kleinerer Punkt. Ich fand es halt viel schlimmer, gerade offensiv. Die Pacers haben das gut gemacht. Die haben im Post, glaube ich, immer seine linke Schulter weggenommen. Und da musste er halt viel mit links finishen. Gedacht, wieder, ja, Giannis ist raus. Jetzt bin ich hier der dritte Star. Ich übernehme das. Hat gar nichts hinbekommen. Der wieder offene Dreier teilweise verweigert. Und halt, auch gerade was so Passing angeht, finde ich den echt nicht gut. Sieht dann am Ende wieder einigermaßen effizient aus, aber ist bei Portis halt eher so ein bisschen wieder dieses Prinzip, was er ja auch bei anderen Starspielern schon hat, nur halt in einer deutlich kleineren Rolle, dass er halt individuell immer ganz gute Scoring-Zahlen auslegt, aber der macht das dann endlich damit kaputt, wie oft er ja oft irgendwie offene Würfe verweigert und irgendwie in Posts geht und so weiter und da kommt halt für so die Team-Offense letztendlich immer relativ wenig raus.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Portis am Ende 17 Punkte aus 16 Shooting-Possessions, sieht noch okay aus. Kein Assist bei 3 Turnovers, das ist schön sinnbildlich dafür, was du gerade mit dem Passing und Ball-Movement angesprochen hast. Also es ist nicht so, dass sie eine Alternative gehabt hätten. Also ich weiß auch nicht, wen du sonst spielen lassen sollst, statt Bobby Portis, 44 Minuten. Zu sagen, Giannis halt verletzt ist, er ist ja dann auch gleichzeitig der Backup-Big, weil sie einfach niemand anderen da haben, wirklich gar niemanden. Und das ist dann halt defensiv teilweise sehr, sehr rough. Damian Lillard hat sich in dem Spiel gleich irgendwie zweimal verletzt. Also einmal hat er so seinen Schuh verloren, weil ich glaube, Siakam ihn erwischt hat am Fuß oder sowas beim Drive und ja, ist dann unrund gelandet, sage ich jetzt mal, und hat sich nach am Knie festgehalten, ist auch erstmal raus, aber kam dann zurück. Also super positives Zeichen, dass er danach wieder spielen konnte. Das hätte jetzt auch der nächste Star sein können, der irgendwie raus ist, so wie es aussah. Und dann hat er sich später aber nochmal verletzt. Ich habe es vorhin auf Twitter gesehen, ich habe schon wieder vergessen, was war. Hast du das gesehen?
Nee, er war aber am Ende in der Overtime. Also ich wusste es
sonst. Genau, ist. Der war drauf, aber hat er nichts mehr gemacht. Also war offensichtlich nicht fit. Ich muss gerade nochmal schauen, ob ich finde. An der Achillessehne hat er sich verletzt. Aber er hat vorhin Spiel 4 zu spielen. Aber ja, konnte sich wohl nicht mehr richtig bewegen dann. Weil man hat sich so ein bisschen gefragt, so okay, wo ist Dame Time? Also cool, dass Middleton hier gerade regelt, aber wieso muss er das jetzt machen? Und insgesamt war es jetzt auch kein tolles Spiel von Lillard. 12 Pfeife gezogen, alle getroffen, 4 von 12 von Downtown, 2 von 8 Zweier. Also die Pacers heute mit guter Rim Protection auf jeden Fall. Da war nicht so viel zu holen abseits der Freiwurfversuche. 28 Punkte, 8 Assists, liest sich ganz gut, aber war jetzt kein super gutes Spiel von Damian Lillard, oder? Wie hat dir gefallen?
Nee, die Pacers machen das halt auch echt gut. Die verteidigen relativ aggressiv und machen ihn so ein bisschen mehr zum Playmaker. Genau, da konnte er jetzt mit dem Scoring nicht so viel punkten. Ich finde, der hat aber auch dann trotzdem so einigermaßen die richtigen Plays gemacht. Aber hat, ich glaube, wie gesagt, hat viel mit der Defense zu tun, der Pacers, die ihm das ein bisschen wegnehmen. Ja. Ich fand, der hatte so, ich glaube, Anfang vom vierten Viertel dann eine Zeit, wo der echt ganz on fire war. Auch ein paar Dreier getroffen hat. Das waren auch echt ein paar Klatsch-Sachen dabei. Mhm. Aber ja, genau, gegen Ende war es halt ermittelt und dann übernommen.
Genau, im vierten Viertel hat Dame 10 Punkte gemacht, 2 von 5 seiner 3 getroffen, alle 4 Freiwürfe. Er hat halt es immer sofort bestraft, wenn die Pacers Defense mal nicht diszipliniert genug war und beim Pick and Roll halt nicht aufs Level vom Scream hochgekommen ist, ihn nicht da gehatcht hat, um halt den Pull-Up auch wegzunehmen, ihm den Ball aus den Händen zu zwingen, dann hat er halt einfach den Pull-Up genommen und auch meistens getroffen oder Neesmith mal ein bisschen zu weit abgesunken, On-Ball, sofort 3 ans Auge gesteckt. Also das bestraft er natürlich, aber wenn die Defense on point ist und die das defensive Scheme gut ausführen, dann sieht einfach wenig Licht hier in dieser Serie und müsste dann halt immer drüber werfen. Hat auch teilweise versucht, aber das sind halt super toughe Shots. Er hat ein, zwei krasse getroffen, auch in dem Game hier, gar keine Frage. Aber das kann er, glaube ich, einfach nicht konstant liefern. Und deswegen zum Glück war Chris Middleton da. Hast du zu dem noch irgendwas zu sagen?
Ja, wirklich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie man das so mitbekommen hat, aber der hat sich ja Game 2 dann ist ja umgeknickt. Da kam jetzt auch so ein bisschen das Reporting raus, dass ich halt schon währenddessen immer die ganze Zeit bewegen musste. Auch so in den Timeouts immer rumgelaufen ist, damit es nicht anschwillt. Dann ist das jetzt wohl unter der Woche angeschwillt. Konnte gar nicht trainieren und so weiter. Hat wohl gar nichts on-court gemacht. Mhm. Und dann war ja jetzt auch noch questionable. Und dann quasi dann dieses Vintage Chris Middleton Game jetzt rauszuhauen, wieder mit vielen Tough Shots. Unglaublich klatscht diese Dreier. So ein bisschen der erste, so ein bisschen erinnert er an den einen Boston-Dreier, glaube ich, 2017, 18 irgendwann mal.
Ja,
auch, wo der immer so ein Buzzerbeater zum Over war fast genau das gleiche.
War vom rechten Hashmark, okay, genau, ja.
Ja, ich glaube, der war noch ein bisschen weiter vorne, aber auch, ja, wirklich unglaublich gutes Shot-Mating, das hat man heute echt gebraucht und ja, es war einfach wieder sehr, sehr gut. Ich hoffe irgendwie, der kann das wieder ein bisschen so wiederholen. Das ist so ein bisschen der Middleton, den man 2021 oft hatte und den man jetzt auch wieder braucht.
Ja, ja, also wenn der halbwegs so am Start sein kann, also wir haben jetzt hier halt schon extrem hohe Höhen von Dame gesehen in Halbzeit 1 von Spiel 1, von Middleton jetzt in Spiel 3. Wenn die das halt einigermaßen regelmäßig replizieren können, ich meine, das müssen ja nicht immer unbedingt 35 Punkte in der Halbzeit sein oder 42 Punkte in so einem Game. Aber wenn Giannis wieder da ist und die das halt ab und zu noch bringen können, so, dann sind die Bucks halt schon ein ziemlich gefährliches Team. Jetzt mal abgesehen von ihren defensiven Problemen, da weiß ich nicht so genau, wie sie das lösen wollen, weil die Perimeter Defense sackt einfach und wenn man halt nicht gerade den Driver dann zu Brook Lopez funneln kann, so, dann bist du halt ziemlich toast. Oder wenn Brook Lopez irgendwie rausgezogen werden kann oder so. Brook Lopez, ja, defensiv wurde er auch immer wieder gechallenged von Halliburton, Nesmith, Nembhard und Co., die konnten auch ein paar Mal gegen ihn finishen. Unterm Strich aber defensiv wieder ein gutes Spiel, wie ich finde, oder halt, wie du halt den Kontext noch am besten verteidigen kannst. Offensiv, ja, pack ruhig ein.
Also nochmal kurz zu Lopez Defense. Ich finde da auch natürlich gutes Spiel. Die Bucks haben halt geswitcht, dass man ihn jetzt auf Turner gestellt hat am Anfang. Das war ja zu Beginn der Serie anders. Und ich finde, da hat man schon gemerkt, dass, also ist nicht irgendwie die Schuld von ihm, aber dadurch, dass Turner halt so ein guter Spacer ist und auch wirklich aus verschiedenen Situationen das macht, konnten die, war halt oft dann quasi nicht am Korb da zur Hilfe. Das ist halt wieder ein bisschen das Problem, oder dieses Problem, was jetzt die Pacers mit diesem speziellen Matchup haben, dass sie einfach Lopez wirklich sehr easy immer aus der Zone ziehen können und dann irgendwie die anderen Bucks Hilf-Plays machen müssen. Ja. Und das haben die Pacers auch dann irgendwann echt gut rausgehabt.
Ja, ja, guter Punkt. Interessanterweise hat Siakam heute nicht so viel gemacht, wie als er noch von Brook Lopez verteidigt wurde. Also den hat man viel besser im Griff gehabt. Und das Problem ist halt, wenn Lopez dann nicht bei Turner war, dann hat er halt immer den Jumper hochgejagt und hat viel zu gut getroffen. Also es ist einfach ein schwieriges Matchup für Brook Lopez, der halt sein Team jetzt helfen muss, aber gleichzeitig immer bei seinem Mann bleiben muss, weil bisher war es halt immer so, dass der Mann von Lopez, den er primär verteidigt hat, dann halt brutal gekocht hat in den ersten beiden Games. Siakam 36 und 37 Punkte, heute Turner mit 29. Würde ich aber halt jetzt nicht unbedingt ihm die Schuld geben. Das ist so ein bisschen das Rudy Gobert Utah Jazz Problem, dass halt die anderen Defender alle zu schlecht sind. Dann sagt man, oh, Rudy Gobert wird vom Feld gespielt. Und jetzt guck mal, wie der mit einigermaßen kompetenten Spielern in Minnesota defensiv in den Playoffs aussieht. Sieht aus wie ein fucking Gott. Wie hat dir Lopez denn offensiv gefallen? Also ich finde, der hätte fast noch mehr machen können, mehr gesucht werden können. Ich weiß nicht, ob ihm da die Körner vielleicht fehlen, weil er so viel verteidigen muss in diesem Team. Und ja, ist auch 88er Jahrgang, also 36 mittlerweile. Dreier ist nicht gefallen, 0 von 2, aber ich fand, aus dem 2-Punkte-Bereich war er ja sehr effektiv, wenn er da mal gesucht und gefunden wurde und einen Wurf genommen hat. 14 Punkte aus 12 Shooting Possessions, gerade als es im Halbfeld schwierig war zu Beginn des Spiels. Oder hätte das für keine gute Idee?
Doch, ich fand, ist halt ein bisschen so eine Philosophiefrage, wie die Bucks jetzt Offense laufen wollen. Die haben jetzt ja gegen Ende oder sonst eigentlich immer, wenn beide drauf, Middleton und Lillard drauf sind, halt immer viel Off-Ball gemacht. Diese Zeit, wo Lopez wirklich gut war, war ja immer dieses Lillard Pick-and-Roll mit ihm, was halt ganz klassisch war. Das hat auch echt gut funktioniert. Ja, vielleicht muss man das da ein bisschen mehr einsetzen, aber ich muss mich da nochmal reinlesen, aber ich glaube, Eric Nam von, das ist ja dieser Beatwriter von The Athletic, hat irgendwann mal Artikel gemacht, dass die Bucks halt wohl nicht wirklich wollen, dass Lopez halt so viele in Traffic finished. Geht es gegen die Pacers einfach, damit er halt in der Transition mehr zurück ist und quasi dann da Rim Protection liefern kann. Dass das vielleicht so ein bisschen so ein Ding ist, warum man ihn halt lieber quasi open spaced, als dann irgendwie ihn als Roller einsetzt, der dann hinfällt und die Bucks halt ohne Giannis da hinten wirklich gar keinen haben, der da irgendwie zurücklaufen kann. Vielleicht hat das damit ein bisschen zu tun, aber ich fand auch offensiv eigentlich schon ein gutes Spiel.
Ja, gemacht. Das ist ein interessanter Punkt. Muss auch sagen, dass die Bucks-Defense, die Transition-Defense im Verlauf des Spiels viel besser geworden ist. Im ersten Viertel haben die Passes noch viele Leak-Outs, Run-Outs gehabt, Hitter-Head-Pässe und Easy-Finishes dann in Transition. Das ist denen natürlich auch lieber, ja, das ist ihre DNA und dass sie dann nicht irgendwie im Halbfeld die Punkte rausgrinden müssen, vor allem solange Halliburton im Halbfeld irgendwie nicht so viel machen kann. Zu dem kommen wir auch gleich noch. Das haben die Bucks dann schon sehr gut hinbekommen. Also da ging eigentlich fast gar nichts mehr. Ich muss mal gucken, wo die jetzt im Endeffekt standen hier in diesem Game in Transition. Also die Pacers am Ende mit einem 125er Offensivrating. Das ist natürlich stark, aber das war im Verlauf des Spiels auch teilweise über 140 gewesen. Ja, Transition Frequency bei beiden Teams im Endeffekt nur noch auf 10%. Pacers Effizienz auch auf 120 runter. Das ist für eine Offense im Schnitt natürlich gut, aber in Transition ist es weit unterdurchschnittlich. Bucks waren noch schlechter, aber das ist ein W gewesen aus meiner Sicht für die Bucks, dass sie das ein bisschen drücken konnten. Hast du noch was zu Milwaukee? Was erwartest du vom nächsten Spiel? Glaubst du, Giannis könnte jetzt in Spiel 4 zurückkommen? Was ist da dein Gefühl gerade?
Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also was jetzt so Reportings oder so angeht, kann der relativ wenig durch. Ist jetzt natürlich so, dass du das eigentlich ein Must-Win-Spiel ist, weil so mit 3-1, also kann natürlich passieren, dass da noch irgendwas, also dass du noch zurückkommst, aber gerade da bist du halt gerade, also wie die Bucks verteidigen bei der Shooting Variance, wenn die Pacers dann mal einmal auf einmal wieder gut treffen, ist das halt sofort die Serie, selbst mit Giannis. Deswegen glaube ich, wenn er spielen kann, wie gesagt, also hast du ja auch oft gesagt, ist ja bei Armverletzungen oder gerade bei so Muskelverletzungen erwartet. Nicht so, als ob man jetzt einfach sagen kann, okay, ich spiele jetzt einfach mal durch den Schmerz. Deswegen muss er schon fit sein, aber ich glaube, ja, wäre halt schon wichtig, wenn er zurückkommt.
Auf jeden Fall, er scheint ja schon wieder zu trainieren und war eine Game-Time-Decision heute. Ich glaube, heute hat man geschaut, ob die Bucks vielleicht das nochmal ohne ihn gewinnen können. Deswegen wäre es natürlich umso süßer gewesen, wenn sie es geschafft hätten und dann mit einer 2-1-Führung in Spiel 4 in Indy reingehen hätten können. Und dann ist Giannis wieder da auf einmal. Ja, so ist es halt schon fast ein Must-Win. Also wir haben schon 1-3 Comebacks gesehen, aber natürlich extrem selten. Deswegen wird es ja auch nicht jedes Mal so ein Hype drum geben. Also ich denke, wenn er spielen kann halbwegs, dann wird er das im nächsten Spiel auf jeden Fall tun. Und dann glaubst du, dass Rivers im nächsten Spiel direkt zu den jüngeren Backup-Wings geht, Green und Jackson Jr.?
Ich kann mir das eigentlich gut vorstellen. Er hat jetzt bei Beasley schon zweimal eine sehr, sehr kurze Leine gehabt und bei Crowder auch. Und das ist ja dann auch irgendwann die Frage, wie sinnvoll das ist, wenn du dir irgendwie mal für 2 Minuten reinwirfst, dann merkst, okay, jetzt spielen sie nicht und dann halt zu einem anderen Bankspielern wechselst. Deswegen glaube ich, dass vielleicht das wirklich jetzt sein kann, dass Crowder und Beasley ganz rausfallen aus der Rotation. Ich bin aber bei Jackson echt gespannt, wie das wird, weil eigentlich halte ich ihn, also defensiv ist er schon krass und hat diese Highlight-Plays, aber der kann halt wirklich gar nicht scoren. Und ich frage mich, wenn die Pacers sich jetzt ein bisschen mehr drauf einstellen können, dass er vielleicht seine 20 Minuten bekommt. Ob das dann nicht vielleicht gerade offensiv wieder ein bisschen schlechter aussieht. Aber auf jeden Fall bringt dir der defensiv viel zu viel mit, als dass du ihn jetzt wahrscheinlich wieder rauswerfen kannst.
Ja, er ist halt besser als die Alternativen, denke ich. Auch wenn er nur per Putback-Dunk scoren kann. okay, Indiana müssen wir noch ein bisschen besprechen. Tyrese Halliburton sieht immer noch nicht fit aus. Ich weiß nicht, wie viel Angst hast du vor dem, wenn du ihn so siehst als Bucks-Fan?
Ich finde Halliburton irgendwie so ein bisschen komisch, weil, also ja. So als Gegner, weil der macht jetzt nicht dieses klassische, keine Ahnung, was wir so 2-21 mit Durant hatten oder teilweise mit Tatum, dass du halt echt Angst hast, wenn er an den Ball kommt und dass er jetzt irgendwas macht, aber ich finde irgendwie, ja, er macht halt, er ist ja so als Scorer aktiv, aber er ist schon unglaublich gut als Playmaker, auch gerade wie er immer diese Pace hochhält im Halfcourt, das sind alles echt starke Qualitäten. Ich glaube aber, dass die Bucks halt für ihn gerade noch ein sehr gutes Matchup sind, weil sie halt ihn wenig One-on-One verteidigen, sie oft mit der Drop spielen, eher dann, wenn sie mal hochgehen, halt, ja, die Rotation so gelaufen werden, dass er oft irgendwelche guten Pässe rausspielen kann. Ich hätte mir aber, ehrlich gesagt, irgendwie trotzdem ein bisschen mehr erwartet von seinem Scoring. Er kam halt ein bisschen öfter in die Zone, dafür ist der Wurf jetzt gar nicht gefallen. Aber ja, ist irgendwie halt, wie gesagt, er ist halt so ein richtig klassischer Point Guard gerade irgendwie in der Serie. Macht das auch, wie gesagt, alles gut, er will ihn nichts wegnehmen, aber so als offensiver Star hat man jetzt vielleicht auch eher weniger Angst
vor. Ja, also er hat bisher in der Serie halt noch nicht alles gleichzeitig aufs Parkett gebracht. Im letzten Spiel hat er nur einen Zweier getroffen oder sogar genommen, weiß ich nicht mehr, aber da hatten wir auf jeden Fall ein paar drüber gesprochen. Und heute hat 1 von 12 von Downtown, ich habe es vorhin schon gesagt. Ich finde, er hatte ein paar ganz geile Drives, auch per Dunk dann gefinisht, hatte einen Putback-Slam, hatte 5 Offensiv-Rebounds. Also die Pacers haben heute echt, es ist unfassbar, was die am offensiven Brett gemacht haben. Also wir haben ja sinnbildlich über die eine Szene da gesprochen, wo sie über eine Minute die ganze Zeit die Offensiv-Rebounds geholt haben. Aber die Pacers haben halt in dem Game 42% Offensiv-Rebound-Rate gehabt. Also alles über 30% ist gut, alles über 40% ist unfassbar. 98. Percental und damit halt das Possession-Game absolut dominiert. Die Bucks haben nicht schlecht offensiv gereboundet. 29% Offensiv-Rebound-Rate ist auch überdurchschnittlich schon. Und sie haben auch nicht besonders auf den Ball weggeschmissen. 12% Turnover-Rate ist okay, aber die Pacers halt 8%. Das ist das 93. Percental. Und es liegt halt auch an Tyrese Halliburton, der selber eigentlich ein Low-Turnover-Guy ist. Heute hat er aber untypisch viele gehabt. Ich schaue gerade nochmal, ich glaube 4. Ja, genau. Aber dafür hat das restliche Team halt auch nur 4 insgesamt gemacht. Also er schultert halt die Playmaking-Last zu einem ganz, ganz großen Teil und macht sein Team jetzt dadurch auch sehr, sehr einfach. Und dadurch, dass die Bucks das Possession-Game so krass dominiert haben, auch weil Halliburton Team-High 5 Offensiv-Rebounds eingesammelt hat, konnten sie sich halt erlauben, dass sie halt kein Scheunentor getroffen haben bei ihren Jump-Shots nach dem ersten Viertel. Das war echt crazy und Halliburton war halt Teil davon. Aber er hat 7 von 10 aus dem 2-Punkte-Bereich gefinisht, noch 5 Defensiv-Rebounds geholt, deswegen 10 am Ende, 16 Assists, also Triple-Double. Und wenn er, sagen wir mal, 4 Dreier getroffen hätte, ja, 5 von 12 ist keine unfassbare Quote und da waren auch echt sehr machbare mit dabei, da hätte er 30 Punkte gemacht, da hätte er 30, 10 und 16 aufgelegt, dann würde niemand sagen, hey, Terry Halliburton, nicht so eine geile Serie, der sieht nicht aus wie ein Star. Also es ist halt schon, hängt halt schon sehr viel damit zusammen, dass er halt seine Dreier heute nicht getroffen hat, sonst wäre das ein absolutes Signature-Game von Terry Halliburton gewesen. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, also es gibt auf jeden Fall Possessions, wo er nicht so wirklich teilnimmt und man spürt seinen Impact jetzt offensiv nicht so konstant wie bei vielen anderen Superstars und defensiv, ja, wird er halt schon auch attackiert und ist oft der schwächste Defender, vor allem jetzt zum Beispiel in der Starting Five. Also das hat sich so ein bisschen bewahrheitet, dass die Starting Five der Pacers mit Nesmith, Siakam, Turner und Nembhard defensiv echt einigermaßen kompetent ist, oder? Also vor allem jetzt halt, solange Giannis nicht da ist, wenn er da ist, müssen wir uns nochmal neu anschauen und bewerten.
Ja, auf jeden Fall. Also Nembhard und Nesmith machen beide einen super Job. Und solange halt Beverly drauf ist, kann man Halliburton halt echt gut da auf ihn verstecken, weil Beverly halt irgendwie gar nichts macht. Und was dann halt irgendwie so als Rim Protection Play hast, was halt wirklich, ich finde, also dann zwei echt gute On-Ball-Verteidiger für die beiden Stars, vielleicht ein bisschen handsy und teilweise, also manchmal, ich fand gerade auf Seiten der Pacers ein paar unnötige Fouls dabei gegen Lillard und Middleton, wo man eigentlich weiß, was sie, also dass sie das oft machen. Ich weiß nicht, wer von beiden es war, aber einmal ist so Dame zum Screen hochgegangen ist. Und ich glaube, es war Nembhard irgendwie, den einmal so mit beiden Händen an der Hüfte berührt. Da muss man halt irgendwie so ein bisschen diszipliniert sein, weil ich fand auch, da haben die Bucks halt heute ja viele einfache Punkte bekommen durch dieses Foul-Grifting ein bisschen. Aber sonst ist das wirklich echt, echt stark, was die Pacers so auch defensiv ja quasi anstellen.
Ja, finde ich auch. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon über die meisten Pacers-Spieler irgendwie gesprochen. Was würdest du sagen? Wieso hat Pascal Siakam heute nur 17 Punkte gemacht aus 19 Shooting Possessions, also offensiv echt nicht effizient?
Ja, ich fand, zum einen ist dadurch, dass haben die Pacers halt oft dann das Turner als Pick'n'Roll quasi verwickelt, der dann rausgepoppt ist, weil die da die Bucks-Defense ein bisschen besser angreifen konnten. Deswegen hat vielleicht Siakam jetzt nicht ganz so viele Possessions bekommen, wo er quasi dann irgendwie schon mit einem Vorteil kreieren musste. Und wenn er verteidigt wurde halt und es jetzt nicht Lopez war, waren sie halt viel näher dran. Es war ja quasi gegen Lopez in den ersten Spielen immer so, dass er halt quasi schwierig zum Korb kam. Aber wenn er dann einmal seine Position hatte, da relativ ohne Probleme drüber werfen konnte, weil Lopez ihm einfach so die 2-3 Schritte geben muss. Und Portis war da halt heute ein bisschen näher dran, ein bisschen aggressiver. Dadurch hatte man dann auch ein paar Possession, wo dieser Wurf ein bisschen schwieriger gewirkt hat. Ja,
ja, also ich fand's auch, dass er sich überraschend schwer getan hat gegen Bobby Portis und dass halt sein Jumper heute nicht so gefallen ist. Er hat ja auch in den ersten beiden Spielen viele Tough Shots reingenagelt. Ja.
Portis ist halt so ein Verteidiger, der, wenn du ihn halt irgendwie so, der ist halt einigermaßen physisch. Und im Post kann er da eigentlich echt immer ganz gut gegenhalten. Ist halt immer so ein bisschen so, sobald du ja irgendwie im Space verteidigen musst, sieht das immer scheiße aus oder auch gegen kleinere. Aber es gibt ja immer trotzdem noch so Aspekte, wie gesagt, jetzt wie so dieses physische Postgame, was halt viel von Siakams Offense ist, wo er dann doch ganz gut gegenhalten kann.
Ja, ist vielleicht auch ein Knopf, den die Pacers noch drücken können, dass sie Siakam da gegen Portis in bessere Positionen bringen. Zumindest solange sie das Matchup noch haben oder sofern sie das Matchup noch haben, in Abhängigkeit von Giannis Verfügbarkeit. Ja, Nembhard hast du gerade auch schon genannt, seine Defense, auch 3 offensive Rebounds geholt als Guard, 5 Rebounds insgesamt, 4 Assists, 16 Punkte, 3 seiner 6 Dreier getroffen. Der wird ja stehen gelassen von der Bucks Defense, trifft aber, ich glaube in diesem Kalenderjahr oder seit dem All-Star-Break in irgendeinem Split auch 40% seiner Dreier und heute halt auch 3 von 6. Und ja, wenn er das tut, dann ist er auch ein sehr, sehr Playoff-kompatibler Spieler eben aufgrund seiner Defense und was er halt noch so bringt abseits des Shootings. Und wenn das Shooting auch noch da ist, sehr nice. Obi Toppin hat im ersten ersten Viertel direkt Alarm gemacht, war dann mal kurz Topscorer der Pacers, als sie noch so viel in Transition gepunktet haben. Am Ende aber 15 Punkte. Ich glaube, er hatte schnell 11. Also kam dann da nicht mehr so viel. Aber 15 und 6 Rebounds in 17,5 Minuten war auf jeden Fall auch okay. Ansonsten nur noch zwei weitere Spieler in der Playoff-Rotation von Rick Carlisle seit Game 2. Ben Shepherd noch als Shooter von der Bank. 17 Minuten, 6 Punkte. Und TJ McConnell als Backup-Playmaker. Hat auch mal gute Plays gehabt im Halbfeld. Hat heute 2 Dreier genommen. Unfassbar. Nachdem er den ersten getroffen hatte, sieht man nicht so oft bei McConnell. 7 Punkte von ihm. Natürlich kein Turnover, auch so ein Low-Turnover-Playmaker. Gefällt mir auch immer wieder richtig gut, TJ McConnell. Hast du jetzt noch was zum Game, was wir noch gar nicht besprochen haben?
Nee, ich würde aber trotzdem vielleicht schon mal ansprechen, dass ich einfach echt, die Pacers Offense echt gut finde, wie die immer so im Flow bleiben. Also wenn da mal so eine Action irgendwie gut verteidigt wird, wird da eigentlich echt immer sofort in irgendein anderes Play gelaufen. Dadurch hat die Defense quasi immer recht wenig Pausen. Das ist halt immer ja genau das, ja, was die Pacers auch in der Regular Season stark gemacht hat, jetzt auch den Bucks wehtut. Und das gefällt mir eigentlich echt gut. Das war ja auch oft so, gerade gegen Ende, ist man halt immer dieses, also die Bucks haben ja Halliburton immer nach links forciert, dann ist man quasi immer diesen Pick and Pop mit Turner gelaufen und Turner ist dann immer rausgepoppt, hat dann immer diesen Ball bekommen und ist dadurch dann echt immer ein Handoff wieder gelaufen mit irgendjemand, hat das teilweise dann zu Halliburton zurückgepasst, der damit ein bisschen Speed dann auch immer über rechts kommen konnte und so weiter. Und ich finde, da haben die Pacers einfach natürlich auch mit diesem Spielerpersonal, was sie haben, echt gute, ja, offensive Prinzipien aufgebaut und das gefällt mir eigentlich echt gut.
Ja, auf jeden Fall auch. Und zumindest gegen diese Bucks sieht das ja auch in diesen Playoffs bisher ganz gut aus, auch wenn sie heute in erster Linie eben durch die Offensiv-Rebounds gewinnen konnten und genug Punkte machen konnten. Also man sieht es einfach nicht so oft, dass ein Team, das unter 50% Effective Field Goal Percentage hat, ein 125er Offensiv-Rating hat. Das war halt ganz klar das Possession-Game. Okay, Jonathan, dann vielen Dank, dass du noch wach geblieben bist, nachdem das Spiel jetzt echt schon lang vorbei ist. Das war das erste, letzte Nacht. War wie immer cool.
Ich muss aber sagen, ich habe geschlafen.
Du hast geschlafen zwischendurch. Ja, dann dass du um, was war das? 7:30 schon wieder aufgestanden bist. Ja, gibt genauso viel Respekt von mir. Ja, ich muss nachher auch noch ein paar Stunden schlafen, denn heute Abend geht's um 19 Uhr direkt weiter und wir werden auch wieder die ersten 3 Spiele live kommentieren auf Playback. Also wir in dem Fall heißt das David Krut und meine Wenigkeit, wie wir das in dieser Postseason schon ein paar Mal gemacht hatten. Wir fangen an mit Cavs at Magic Game 4. Mal sehen, ob die Magic gleichziehen können nach ihrem Blowout-Sieg im letzten Spiel. Das geht um 19 Uhr los und so auch unser Live-Kommentar. 21.30 Uhr dann direkt im Anschluss die Thunder in New Orleans, jetzt erstmals auswärts in dieser Postseason. New Orleans hat das erste Spiel ja spannend gestaltet, das zweite war dann ein Blowout. Mal sehen, wie es zu Hause aussieht, ob sie es den Thunder ein bisschen schwer machen können oder sogar ein Spiel klauen können. Und dann ab 0 Uhr, der Kracher des Abends, meiner Meinung nach. Die Boston Celtics zu Gast in Miami. 1-8 Matchup würde man vielleicht nicht so viel von erwarten, aber die Heat haben ja schon Spiel 2 in Boston klauen können mit einer, ja, Rekord. Es war nicht nur rekordverdächtig, das war ein neuer Franchise-Rekord. Die Shooting-Performance der Miami Heat, neuer Franchise-Rekord für getroffene Dreier im Boston Garden. Mal sehen, ob sie es replizieren können oder auf andere Art und Weise das Spiel knapp gestalten können oder sogar zu Hause die Führung in der Serie holen können als Underdog, als 8. Seed gegen Platz 1. Das kommentieren wir alles live und nehmen danach auch direkt wieder einen Pot auf. Nuggets Lakers schenken wir uns, sorry. Also ich kommentiere nichts live, wo ein Team 0-3 hinten liegt. Es tut mir leid, ich habe es vorhin schon gesagt, die Serie ist durch und das ist das letzte Spiel noch zu einem Überfluss. Das werden wir nicht live kommentieren und je nach Spielverlauf mal sehen, was wir dazu noch im Pot sagen müssen. Wir werden früher oder später noch irgendein Format aufnehmen, wo wir so ein bisschen Bigger Picture natürlich auch schauen, auch nochmal auf die Lakers, auf LeBron, auf AD und so weiter. Aber die Serie ist leider erstmal durch. Den nächsten Pod, den gibt's dann morgen. Allerdings wird der nur noch für Supporter sein, so wie sonst auch immer. Wir haben ja normalerweise eben jeden Tag unsere News-Pods, jeden Wochentag, Montag bis Freitag und dann eine vollwertige Analysefolge von jeden Tag NBA im öffentlichen Feed pro Woche. Die kommt normalerweise mittwochs oder donnerstags und so wird es jetzt auch die restlichen Playoffs wieder sein nach unserer Free Promo Week, wenn man so will. Die geht jetzt zu Ende. Die ging letzten Sonntag bis einschließlich heute Samstag, da habt ihr mal 7 unserer jeden Tag NBA-Folgen wirklich jeden Tag im öffentlichen Feed gehabt. Damit wir das allerdings hauptberuflich oder Vollzeit oder überhaupt irgendwie beruflich machen können, also in meinem Fall ist es ja hauptberuflich und Vollzeit, als Gründer von jeden Tag NBA, ich habe Torben mit einem Minijob einen Tag die Woche dabei und Luca 3 Tage die Woche in Teilzeit und damit sowas überhaupt möglich ist und jeden Tag NBA noch weiter existieren kann. Also wenn ihr unseren Content mögt, dann supportet gerne auf steadyhq.com/jeden-tag-NBA. Schließt dort gerne ein Abo ab. Und da noch der Hinweis, ihr könnt es auch erstmal eine Woche kostenlos testen. Das werde ich jetzt gleich nach dieser Aufnahme mal freischalten. Eine kostenlose Woche. Das heißt, da wird noch nichts abgebucht oder so. Ihr könnt eine Woche nochmal reinhören und euch angucken, wie das läuft über Steady. Ihr kriegt dann da einen RSS-Link, den fügt ihr einfach in eure Podcatcher-App ein. Das kann Spotify sein, das kann Apple Podcast sein oder quasi jede andere beliebige App. Und dann habt ihr da immer den Supporter-Feed, wo ab morgen wieder die ganzen Playoff-Analyse-Pods drin landen werden. Das könnt ihr dann eine Woche einfach ausprobieren. Dann könnt ihr wieder kündigen, das kostet euch nichts. Oder ihr bleibt dabei. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Woche Blut geleckt habt, wenn ihr unsere Arbeit mögt, wenn ihr uns da unterstützt und das weiterhören möchtet, auf SteadyHQ ein Abo abschließt. Vielen Dank dafür. Danke nochmal an Jonathan Hammacher und Luca Elfering für die heutige Aufnahme. Und für alle, die wollen, hören wir uns morgen in der Supporter-Folge. Bis dahin.